Spinne.
The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux 113 oder RTT, aber ich wollte da ja schon letzte Woche nicht und auch mehrere in unseren Kommentaren haben gesagt, irgendwie ist Radio Tux Talk blöd, aber es hat keiner einen besseren Vorschlang gemacht, deswegen
auch heißt, wenn's zu lang dieses, so der Name ist.
Heißt diese Sendung nur mal Radio Tux Talk. Heute dabei sind Flydi.
Hallo.
Und wie hieß du nochmal? Felix?
Felix, genau.
Megfu?
Ja. Und die Amis sagen, by the way, Linux und nicht Linux.
Linux?
Ja, Linux.
Linux?
Nein, doch. Da gibt's doch dieses bekannte Linux, sagen so. I pronounce Linux as Linux.
Ja.
Von Herrn Torvalds.
Ja, also
wunderbar.
Also ist richtig.
Aber Herr Torvalds ist auch kein Ami.
Nein, es ist ein Europäer, deswegen können wir das auch europäisch aussprechen.
Genau.
Ah, wir dürfen das. Aber wir sind hier in Deutschland eigentlich.
Ja, darum und? Dürfen wir das.
Ja. Ihr merkt, wir sind ein bisschen wieder mehr geworden, so langsam.
50%, ja.
50% mehr, ja. Steigern wir hier die Zahlen wieder und gut, bis 6 müssen wir nicht unbedingt wieder gehen, aber so 4, 5 finde ich gar nicht schlecht und wir steigern uns. Ja, der Rest ist entweder in den Niederlanden oder unterwegs oder verhindert, wie auch immer. Jedenfalls sind wir heute nur zu dritt und wir sind natürlich wieder heute euer Lieblings-Google-Talk-Radio.
Genau. Es haben sich schon lange keine Leute mehr beschwert, dass wir zu viel über Google reden. Das muss man also ändern.
Ja, also reden wir heute unbedingt über Google, Android und Mobile, weil die Themen hatten wir schon.
Ja, und die Cloud und App Engine.
Genau, wir brauchen mehr Hasskommentare.
Und über Microsoft reden wir bestimmt auch und über Oracle.
Und dass Microsoft gut ist.
Genau. Microsoft ist total gut.
Also sie sind super. Auf alle Fälle besser als Oracle.
Ja. Das ist gerade auch nicht schwer.
Ja.
Das macht gerade auch nicht wirklich.
Also, ja. Außerdem hat Tobias, der auch zurzeit im Chat ist und den ihr sicher alle kennt, der macht gerade einen Selbstversuch. Ich weiß, es klingt schlimm, es ist auch schlimm. Er versucht die ganze Zeit mit Windows zu arbeiten.
Oh shit.
Und seinen kompletten Workflow auf Windows abzubilden. Ach, und
ja, die ganzen Pipes in Windows.
Wobei, ich glaube, der Tobias ist ja normalerweise eigentlich Mac-User, das heißt, das Ganze schmerzt noch viel mehr.
Nee, ich glaube, schmerzt noch viel weniger. Weil unter Mac hast du ja eh schon keine Shell.
Doch.
Ein bisschen.
Alles. Ja, doch. Hat man alles.
Auf jeden Fall versucht er jetzt mit Microsoft, mit Windows und hat sich sogar einen Live-Mail-Account zugelegt.
Was macht das?
Ja, weil wir ja ziemlich viele Hasskommentare immer bekommen, dass wir Microsoft bashen.
Er will mal konstruktiv bashen.
Genau. Ah. Ja, oder eben nicht. Vielleicht stellen wir das ja immer nur so böse dar und eigentlich ist
ist
gut.
Ganz toll.
Oh ja,
und eigentlich
doch, das
ist mit Windows arbeiten total toll. Also auch der Twitter fand das sehr gut, dass wir das mal ausprobieren und meint, ja, es wäre gut, wenn man hier Real-Life-Kritik oder vielleicht ja auch
Lob könnte ja gegebenenfalls vielleicht irgendwie
auch sein. Alle Sachen dazu findet ihr bei uns im Blog unter blog.radiotux.de. Da könnt ihr mal der Artikelserie folgen, da werden jetzt nach und nach immer so ein paar Beiträge kommen, wie er sich dann da eingefunden hat, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und dann wird das dargestellt. Gut, dann habt ihr vielleicht gemerkt, wir fangen jetzt immer ein bisschen später an. Gucken wir mal. Aber wir sind heute extra gesättigt. Also vielleicht ist es ja nicht ganz so chaotisch wie die letzten Male. Ihr wart, Felix, Flydi, in München gestern. Da waren die Google Developer Days oder nur ein Tag.
Der Google Developer Day, ja.
Genau, es war ein Tag. Davor war aber Google Camp. Wie hieß das genau?
Hackathon.
Google Hackathon.
Also die haben da...
Campout hieß das, genau. So hieß das.
Ja, genau. Da haben sie auch wieder irgendwie zu bestimmten Themen Hackathons gemacht, zu Android und so weiter. Und da konnten die Leute sich da halt hinsetzen und irgendwie unter ein bisschen Betreuung
hacken.
Genau.
Dass sie nichts kaputt machen.
Und natürlich. Wie war's?
Es war toll. Es gab gutes Essen.
Oh ja, das Catering war
auch so. Nee, es gab furchtbares Essen. Ihr wollt da auf keinen Fall hingehen nächstes Jahr.
Nee, und schon.
Hat jeder von euch ein Telefon gekriegt?
Nein.
Schade.
Also es wurde zwar angekündigt in so einer Einladungsmail, dass irgendwie die ersten 200 Leute, die da morgens um sieben muss man dazu sagen, das ist so mitten in der Nacht für Leute wie uns,
ja.
Ja, genau, dass es da halt Geschenke gibt für Leute, die so als erstes da sind.
Aber die Geschenke waren schon ernüchternd.
Genau, es hat sich dann rausgestellt, zum einen, wir waren zu spät dran, das heißt, wir hätten so oder so nichts bekommen. Zum anderen gab es eine Kleinigkeit als Geschenk, und zwar so einen kleinen programmierbaren...
Hexbug heißt es.
Hexbug, ja. Genau, das ist so ein... Wie will man das beschreiben? Das ist irgendwie so ein programmierbares
Käferdingsi,
was man irgendwie auf dem Tisch rumlaufen lassen kann.
Genau, es ist eigentlich bloß ein kleiner Vibrationsmotor auf einer Zahnbürste.
Genau.
Und den kann man programmieren, aber ich weiß nicht, was man dafür machen kann, weil ich meine, das kann nur hüpfen. Also.
Ja, das hüpft dann halt so in der Gegend rum und da kann man sich lustige Labyrinthe bauen und das kann man dann da durchrennen lassen.
Ja, man kann es da reinstellen und dann läuft es
halt. Aber man kann es nicht irgendwie programmieren.
Doch, also man kann es wohl programmieren, aber ich weiß nicht, es ist tatsächlich bloß ein Motor mit auf eine Zahnbürste. Deswegen, da kann ich mir nicht so viel vorstellen, was man da programmieren
kann. Es ist tatsächlich nichts anderes. Also, nee, das hieß irgendwie Bristlebot hieß
es. Nee, Hexbot. Oder nee,
Hexbug?
Hexbug, genau.
Hexbug war es, genau. Hexbug.com kann man mal angucken. Das sind so kleine Spinnen- und Käferartige.
Es gab das kleinste, das genau, auf der Zahnbürste.
Kleine Dinge. Und das sind halt so Motor-Microcontroller-gesteuerte Teile, die auf so Gumminoppen vor sich hin noppen.
Genau.
Rumrobben.
Ja. Rumrobben.
Aber ihr
genau.
habt keinen davon bekommen.
Nee, wir haben keinen davon bekommen, weil Schade. Wir waren irgendwie 10 Minuten zu spät und so. Und,
echt 10 Minuten?
Ja.
Ja,
als wir da waren schon ungefähr, keine Ahnung.
Geschätzte 500 Leute.
500, 600 Leute waren da schon da, ja, und sind angestanden und so.
Und wie viele Leute waren so insgesamt
die
da drin?
Die Teilnehmeranzahl war insgesamt auf 1100 begrenzt. Leute begrenzt, genau.
Okay. Waren es nicht 2000?
Nee, die 2000 die hatten irgendwie nach irgendwie 2 oder 3 Tagen
ach so, schon
hatten die schon 2000 Anmeldungen.
Ach so, und dann haben es bloß 1100 genommen.
Genau, die haben bloß 1100 reingelassen. Okay, das heißt, wir waren dann noch voll gut dran, dass wir da überhaupt reingekommen sind.
Voll gut.
Ja, genau.
Okay, und was habt ihr dann da den ganzen Tag gemacht?
Wir haben uns am Catering gelabt.
Ja, das ist das Wichtigste auf solchen Veranstaltungen. Ja.
Also eins der wichtigen, sehr wichtigen Sachen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, wir haben irgendwelche Werbegeschenke bekommen und wir haben natürlich den ganzen Tag interessante Vorträge angeguckt.
Genau, so. Über Android, Chrome und HTML5, Cloud Computing, Monetization, Social Web, Tech Talk und die Technische Uni München war da auch.
Genau.
Und wir haben uns eigentlich hauptsächlich bei HTML5 und Cloud Computing rumgetrieben.
Genau, da wir gerade momentan relativ viel mit HTML5 und Webentwicklung machen, haben wir uns da mehr oder weniger häuslich einquartiert in diesem HTML5-Vorlesungssaal und hatten da jede Menge Spaß. Und ja, also das war so, die ganzen Vorträge, die ganzen Themen, die sind alle haben alle parallel stattgefunden. Es gab dann mehr oder weniger große Vorlesungsräume, wo man dann sich reinsetzen konnte zu jedem beliebigen Thema. Die Vorträge gingen jeweils 1 Stunde. Zwischen den Vorträgen war dann 1/4 Stunde Pause jeweils, dass man in der Lage war, die Räume zu wechseln. Und es gab zwischendurch noch Mittagspausen und so.
Genau, und Kuchen.
Und Kuchen.
Und Frühstück.
Und Frühstück.
Und Brezeln am Ende.
Genau, und Bier.
Bier.
Und ja, Bier. Zum Schluss gab es Bier und Brezeln.
Ja, genau deswegen.
Keine Weißwürste.
Nee, aber sie waren zumindest, ja, so, dass sie dann halt gesagt haben, wir sind hier in Bayern, hier gibt es jetzt Weißbier.
Ja.
Okay. Ja,
und Brezeln.
Und Brezeln.
Okay, das waren nicht die einzige Veranstaltung, die waren vorher auch irgendwo anders in irgendwelchen Ländern oder so unterwegs?
Genau,
ja,
ich glaube 5 Länder,
das war
all over the globe. Also da war schon irgendwie in Japan, glaube ich, war was.
Ich versuche es gerade rauszufinden. Also es war irgendwie relativ europazentrisch. Das gab's da ist, es gibt da ein paar dieser Google Developer Days in...
Hier sind sie ja. Also genau. In Tokio, Japan, Sao Paulo, Brasilien, München, Deutschland, Moskau, Russland und in Prag in der Tschechischen Republik.
Genau. Also relativ europazentrisch und es gab dann halt im Endeffekt noch.
Ja. Also ich weiß nicht, 2 europäische Länder ist jetzt nicht so arg viel.
In Moskau ist eigentlich auch Europa.
Aber Russland nicht.
Ein Teil?
Ja, okay, ja. Also
von
3.
Russland schon.
Also 3 von 5 ist in Europa, wenn wir es so sehen.
Jedenfalls,
was die Theorie ist, dass Europa zentrisch irgendwie unterstützen würde.
Aber wenn es nur zwei gewesen wären, dann nicht.
Ja. Egal, ja, okay, egal. Jedenfalls war das, glaube ich, so der dritte der Days, die bis jetzt stattgefunden haben. Die beiden vorherigen in Tokio und Sao Paulo, die waren schon. Und die anderen beiden, die kommen noch. Und ja.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja, wir können mal erzählen, was wir uns da angeguckt haben.
Falls ja, das aber irgendwie interessiert, vielleicht erstmal, was bringt Google das Ganze? Also,
Was bringt
Google also, das? Also, das Erste, was man schon gemerkt hat, ist, die waren auf der Suche nach coolen Leuten.
Genau.
Also, die haben überall die Karten We're Hiring ausgelegt mit,
genau.
Mit Links drauf. Und
genau.
Und das Zweite war halt, ja, das Zweite.
Ja, das Zweite war halt vor allem auch Entwickler für ihre Produkte zu begeistern. Genau, also die haben halt gerade im Cloud-Computing-Bereich hat man halt schon gemerkt, die wollen momentan ist das ich muss andersrum anfangen. Momentan arbeiten noch nicht wirklich viele Entwickler mit so Sachen wie App Engine und so weiter oder der Google Prediction API oder dem, Google Storage System. Was jetzt momentan auch noch Beta ist und die wollen halt einfach Leute dazu bringen, dass sie das benutzen und wollen darum halt den Entwicklern erzählen, was sie da halt für Möglichkeiten mit haben.
Deswegen haben sie zum Beispiel auch sowas vorgestellt wie App Engine for Business.
Genau.
Das war halt genau das, damit, dass du für Businesses speziell so Zusicherung hast von Ausfallsicherheit und Security von den Daten.
Ich glaube, wir sollten vorher
mal erklären,
was die App Engine ist.
Die App Engine.
Wollte gerade nachfragen.
Ja. Genau. Also die App Engine ist eigentlich eine Plattform, eine Cloud-Plattform, wo man eigene Applikationen deployen kann. Die sind dann im Netz verfügbar und das Ganze wird halt von Google gehostet. Darauf kann man Python und Java coden.
Beziehungsweise also, man muss dazu sagen, Python und alles, was auf der JVM läuft, also auch ja, so Sachen genau. wie Scala, JRuby und Jython, also was jetzt die Java-Version von Python ist und alles, was es da sonst noch so gibt.
Also ja. so ein bisschen so, als würde ich mir bei Amazon so ein EC2
noch zulegen. Noch, ja, noch auf einem höheren Abstraktionslevel. Also,
und wahrscheinlich billiger.
Ja, also billiger im Sinne von frei, gerade wenn man
es benutzt. Es kommt drauf an. Also bis zu einer gewissen Benutzeranzahl ist tatsächlich kostenlos. Genau. Für so eine, also so, das ist dann so die Trial-Phase. Genau. Und wenn man eine gewisse Anzahl von Benutzern hat, dann kostet das dann halt auch. Und die machen halt auch so Dinge wie, dass die dann, wenn du jetzt ganz viele Benutzer aus dem Ausland hast oder über den Globus verteilt, dass die dann halt auch virtuelle Maschinen in den entsprechenden Ländern, in den Rechenzentren dort hochfahren, damit die Latenz zu den Benutzern relativ gering ist und so weiter. Und halt bei Amazon EC2, da muss man sich halt seine virtuellen Maschinen selber noch managen, muss die Software, die da drauf läuft, noch managen, seine Application-Server installieren und so weiter. Und bei der Google App Engine ist das halt im Endeffekt so, dass man halt eine Applikation schreibt und die lokal auf seiner lokalen Entwicklermaschine testet. Und wenn man dann der Meinung ist, dass man das benutzen kann, dann schiebt man die in diesen App Engine-Container rein und dann macht Google den Rest für einen. Also da muss man sich auch nicht mehr um so Sachen wie Webserver und irgendwie Verteilung und sonst irgendwas kümmern.
Genau.
Ja.
Was haben sie noch vorgestellt? Oder wofür wollten sie noch Leute begeistern?
Leute begeistern wollen sie viel für Android. Also da war auch der ich glaube, das ist so der oberste Android-Entwickler, den die da haben, der Rito Meyer, der auch so ein Android-Buch geschrieben hat und so weiter. Der hat da über Best Practices erzählt. Die soll auch ziemlich gut gewesen sein, die Vorlesung. Waren wir jetzt leider nicht drin. Es ging noch um viele Dinge für Chrome Web Store zum Beispiel, wo man dann halt Web-Applikationen relativ Chrome-zentrisch in so einem App-Store-Modell vertreiben kann.
Also die Idee war tatsächlich bei den Applikationen, dass die sich wie eine echte App auf deinem Computer so ein Native-Teil halt anfühlt. Das läuft dann im Fullscreen oder meistens halt im Fullscreen. Ist also aber tatsächlich
zumindest
nur
die Demos, die wir gesehen haben.
Genau. Das ist dann aber eigentlich tatsächlich nur eine Webseite, wo du drauf rumsurfst, die halt CSS3 verwendet, HTML5. Das war cool, aber ich finde die Idee, so alles im Fullscreen zu haben, irgendwie nicht so cool. Ich mag halt gern Webseiten, wo man auch umschalten kann.
Ja, was sie viel gemacht haben, war gerade HTML5, viele Demos haben sie gezeigt, so ein bisschen auch so Lobpreisung, was denn der Chrome alles Tolles mittlerweile kann. inklusive irgendwie Audio aufnehmen und Audio manipulieren und native Extensions für den Chrome schreiben, wie zum Beispiel, die haben dann noch eine Demo von so einer Game Engine gezeigt, die eigentlich in C++ geschrieben war, die sie dann mit diesen native Browser Extensions auf den Chrome portiert haben, sodass man praktisch ein richtiges Hardcore 3D Spiel im Browser drin spielen kann.
Das Spiel war Lego Star Wars.
Genau.
Und sie haben es halt angefangen tatsächlich mal zu zeigen und das war 3D. Also ich habe nicht so viel gesehen, weil es halt ein bisschen reingeschieden hat.
Ja, der Beamer war relativ dunkel und der Raum war relativ hell, deshalb hat man nicht so wirklich viel
gesehen. Aber das war schon cool und die haben gemeint, ja, sie haben irgendwie 1 Million Zeilen portiert. Aber in einer annehmbaren Zeit, also das geht tatsächlich wohl. Und du hast es dann komplett im Browser, du hast eine 3D-Applikation, Lego Star Wars im Browser. Ist schon nett.
Ja.
Aber man braucht die neueste Technologie.
Ja, also den Browser dafür. Das läuft glaube ich auch gerade gar nicht.
Also das, was die da gezeigt haben, war zum Großteil auch noch so Sachen, die momentan nur in so Entwickler-Builds von Chrome laufen.
Genau, so Experimente
Genau. Aber allein schon, um mal zu sehen, dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann, was kommt denn in Zukunft Cooles auf uns zu.
Genau. Auch so die APIs zu den unterliegenden Funktionen, wie zum Beispiel, wie du das Device hältst. So mit XYZ und dann kannst du schütteln und dann.
Ja, genau. So, dass man die Sensorik, die in so einem Notebook oder in so einem Mobiltelefon drin ist, auch mit ausnutzen kann.
Genau. Viel ist halt auch einfach, dass du für Mobiltelefone halt die Features nutzen kannst, die es hat.
Genau. Also wie gesagt, HTML5 war ziemlich interessant, da gab es viele gute Demos und die haben dann auch zwischendurch Leute auf die Bühne geholt, die schon mal so ziemlich Anwendung geschrieben haben, die neuen Features so fast gänzlich ausnutzen, die da relativ viel nutzen. Genau. Und dann haben die Entwickler halt auch mal erzählen können, wie sie denn was gelöst haben und was denn gerade cool ist und so weiter.
Genau.
Fand ich auch ziemlich interessant.
Ja, das war cool, dass sie tatsächlich mal so Real-Life-Examples gezeigt haben, was die Leute gerade mit den Sachen machen, die sie haben. Mit Chrome speziell. Also es ging halt viel einfach, du hast einen Chrome und du hast diesen App Store und du kannst da drin was Cooles zeigen.
Dann. Genau, wo wir auch noch drin waren für die App Engine war Google BigQuery. Das ist so die Alternative zu Amazon S3, also so ein Storage-Dienst, bei dem man so webbasiert Daten reinschieben kann in großer Menge und dann halt, je nachdem, wie viele Daten man da reinschiebt und wie oft die abgerufen werden, dafür bezahlt.
Ja, das war Google Storage, also BigQuery war dann die Querying Engine.
Genau. Genau, und dann gab es halt noch die Google Prediction API, wo man sowas mit gerade Auswertung, man hat jetzt irgendwie, also als Beispiel haben die so gebracht, man hat jetzt irgendwie viele Texte und möchte praktisch dem System lernen, was für eine Sprache das denn jetzt ist.
Genau, also dann, das ging genau speziell um diese Machine Learning, die machen sozusagen, also du hast Daten, du schmeißt die da rein und das Ding lernt mit diesen Daten dann bestimmte Pattern und bestimmte Sachen.
Genau, und was er als Beispiel gebracht hat, war halt, dass man irgendwie so 100 Megabyte Daten mit Sätzen in verschiedenen Sprachen da reinwirft und anhand bestimmter Merkmale dieser Sprache erkennt das System dann, um was für eine Sprache sich das handelt. Und wenn man dann irgendwie einen neuen Satz hat, dann kann man den da reinwerfen und das System sagt einem dann, welche Sprache das ist, zum Beispiel.
Genau.
Genau, sowas kann man dann halt in Zukunft als Entwickler auch nutzen, wenn man sowas braucht und muss sich die ganzen Algorithmen immer selber ausdenken und implementieren, sondern man kann da halt eine definierte API für
bilden. Was er aber auch trotzdem gesagt hat, also der das vorgetragen hat, dass man da nichts dran drehen kann. Also das ist eine Blackbox, du schmeißt es rein und es kommt irgendwas raus. Und du kannst nicht sagen, ich möchte es gerne an einer bestimmten Stelle optimieren, wenn du dich halt speziell mit Machine Learning auseinandersetzt. Da geht dann halt nichts.
Genau. Also wo wir überhaupt nicht drin waren, was aber auch scheinbar relativ wichtig war Monetization. Also da geht es im Endeffekt darum, wie kann man mit der Arbeit, die wir jetzt irgendwie in irgendwelche Applikationen reinsteckt, Geld verdienen. Da gab es irgendwelche Sessions zu Google AdWords und wie man mit Venture-Kapitalisten umgeht und
Kapitalisten.
So Leute, die Venture-Kapital verwalten und so weiter und wie man irgendwelche mobilen Applikationen verkaufen kann und so weiter.
Mhm. Okay.
Also da waren wir jetzt, hat mich jetzt nicht so besonders interessiert, Felix wahrscheinlich auch nicht.
Ich steh auf Geld.
Ja, waren wir dann auch nicht drin.
Ja, genau deswegen nicht, weil ich mache lieber irgendwie was cool ist und was, wo man coole Sachen mitmachen kann. Und weniger, also ich meine, Geld ist wichtig, klar, aber wir haben lieber coole Sachen
uns angeschaut. Ja, wir haben uns lieber für den neuen Technik-Scheiß entschieden und
und zwar technischer.
Ja, und ja, genau.
Kam dann irgendwas zur Sprache wegen Oracle verklagt Google kein Thema?
Das war überhaupt kein Thema.
Die verklagen doch eh jeden und deswegen ist ja gar kein Thema eigentlich.
Ja.
Sie würden die Welt verklagen, wenn es gehen würde.
Also in der Keynote haben sie so auch noch relativ schön so die ganzen neuen Themen mal aufbereitet. Was kommt jetzt in Zukunft so? Was gibt's Neues bei Android? Was gibt's Neues bei Cloud Computing? Was gibt's Neues im mobilen Websektor mit HTML5? Und da haben sie da halt auch immer so ihre CTOs und wie die sich auch immer nennen in ihrer Jobbeschreibung auf die Bühne geholt und die haben da halt erzählt, was die gerade arbeiten und was denn gerade cool ist. Und
so. Also wenn man sich was angucken will, dann die Keynote, ich weiß gar nicht, gibt's die zum Anschauen?
Zumindest bei der Keynote standen überall Kameras rum, weil das war halt ein relativ großer Saal, da sind 1100 Leute drin gesessen und die hatten dann halt irgendwie so 5 fette Beamer, auf denen dann irgendwie, ich glaube auf 2 oder 3 waren dann die Slides drauf und auf den beiden ganz an der Seite war da nochmal ein Videobild von dem Vortragenden, damit man den halt auch richtig sieht.
Ja.
Also bei der Keynote würde es mich nicht wundern, wenn die früher oder später irgendwann auf YouTube kommt. Bei den anderen Vorträgen habe ich irgendwie keine Kameras gesehen. Ich weiß nicht, ob die trotzdem irgendwo versteckt das aufgezeichnet haben oder so. Ja, aber ich vermute mal eher nicht. Also die Slides wird man sich wahrscheinlich irgendwo angucken können, aber ich glaube, die Vorträge...
Also die Keynote kann man sich tatsächlich angucken, wenn man so ein Wrap-Up haben will, von allem, was da so gerade geht. Auch da waren auch coole HTML5-Demos und sowas. Also da war schon einiges.
Okay.
Das war schon cool.
Ich habe noch gleich einen Pick für euch jetzt schon. Flighty, du hast es letztens getwittert, es gibt so ein tolles Spiel.
Nein, das war mein Pick.
Ja, das ist nicht. Tja, deswegen, das habe ich mir fast gerade gedacht. Aber du hast es letztens getwittert und musste auch gleich spielen, so ein Tower-Defense-Spiel.
Ja, ich stehe total auf Tower-Defense-Spiele, ja.
Zu StarCraft 1 Zeiten fand ich das auch.
Kann man das bitte nachher bei den Picks ansprechen, sonst habe ich heute nichts.
Was hast du denn dann gut?
Ja.
Trotzdem ist, könnte
ich habe da sowas gefunden, so HTML5 Tower Defense, das ist voll cool.
Steht auf jeden Fall, aber steht auf jeden Fall schon im Chat, also ihr könnt auch reinkommen und schon, dann wisst ihr vielleicht schon mehr. Was sicher auch ein großes Thema war, Android, die nächste Version von Android.
Erstaunlicherweise relativ wenig. Also sie haben angesprochen, dass es demnächst eine neue Version geben wird und so.
Aber das war irgendwie ja schon klar.
Aber konkreter sind es eigentlich auch nicht geworden. Ja, und auch so, obwohl wir jetzt relativ wenig in den Android-Sessions rumgesessen sind, von den Leuten, die da drin waren, habe ich auch nicht so gehört, dass irgendwie offiziell irgendwas angekündigt wurde. Also die haben da scheinbar auch nur so das, was man bis jetzt kennt und was bis jetzt öffentlich verfügbar ist, gezeigt und darüber erzählt, was man so, wie man so Anwendungen am besten programmiert und was man beachten muss und so weiter, aber über konkrete neue Features habe ich da jetzt niemanden reden hören.
Nee, also sie haben am Anfang einfach angesprochen, da steht hier jetzt gerade so ein Gingerbread Man auf dem Google Campus und da kommt was. Aber mehr tatsächlich auch gar nicht.
Ja.
Okay, also könnt ihr euch uns da jetzt nichts irgendwie Interessantes
erzählen? Leider nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die irgendwie mal zumindest auspacken. Ein paar konkrete Features von Gingerbread ansprechen, aber war leider nicht der Fall.
Ja. Nexus 2 angekündigt?
Nee.
Wie jetzt? Da gab es doch so große Spekulationen vorher.
Developer Day und nicht irgendwie Exposure Day oder sowas.
Ja gut, aber das war ein Event, wo sich ja auch mehrere Presseleute zugegen waren und wo man sowas hätte mal locker mal aus der Tasche ziehen können.
Na, so viele Presseleute? Ich würde nicht sagen.
Nee, es waren echt zum Großteil, also wenn man sich so umgeguckt hat, das waren halt zum Großteil Leute, die man jetzt so...
Nerds.
Genau. Also zumindest Leute, die man jetzt in die Entwicklerrichtung einschätzen würde.
Ja, die haben es auch schon vorher als eher entwicklerspezifisch eingestuft, dass das vielleicht nicht interessant ist für alle, sich auch die Sachen dahin zu kommen. Mhm. Haben schon vorgewarnt auf jeden Fall.
Genau.
Okay, dann bleiben wir beim Mobile. Wir haben ja letzte Woche schon über Symbian gelacht. Und
ja, habt ihr.
Diesmal.
Ja, aber. Ihr habt viel gelacht.
Ich fand's voll gut.
Ja.
Wir haben ein bisschen Kritik dafür bekommen. Aber bleiben wir bei Symbian. Felix, Symbian ist jetzt irgendwie ganz Geschichte.
Ist schon wieder tot. Die sind jetzt schon wieder gestorben, einfach.
Schon wieder. Dabei hatten sie letzte Woche noch so viel Geld bekommen.
Ja.
Wie kann man damit, was haben wir gesagt? 100 Millionen? 10 Millionen? 11 Millionen?
100 Supermillionen. EU-Förderung.
Ja, genau. Wie kann man dann mit so viel Geld pleite gehen?
Die sind ja gar nicht pleite gegangen.
Oder tot gehen.
Die haben nur eingesehen, dass sie irgendwie ein Problem haben.
Ja, also die Symbian... Ja.
Also wenn ich 10 Millionen kriege, hätte ich auch ein großes Problem. Ich wüsste auch nicht, wie ich das ganze Geld ausgeben soll.
Versaufen.
Ja. Los, probier's mal.
10 Gut. Millionen versaufen sind. Okay, ist er
tot. Symbian.
Genau, Symbian. Nokia hat ja die Symbian Foundation gegründet, hat die dann ja, ist dann ein großer Teil von der Symbian Foundation geworden. Also es kamen dann so ein paar Partner dazu. Und jetzt haben sie halt angekündigt, dass sie das Ganze eigentlich eher, also die Symbian Foundation da nichts mehr an der, dass sie nur noch die Marke pflegen eigentlich und tatsächlich nicht, sich auch nicht mehr so wirklich um die Leute kümmern, die daran noch entwickeln wollen. Das ist alles ein bisschen mehr eingeschrumpft noch.
Ja. Also für mich hat sich das Ganze irgendwie so angehört wie, ja, wir haben jetzt irgendwie so vor, wann war das, vor so anderthalb Jahren oder so, die Symbian Foundation gegründet und wir wollen das total super Open Source und alles machen und irgendwie hat sich dann keiner dafür interessiert und jetzt darf es wieder Nokia machen.
Ja, also ja.
Ja, aber macht Nokia jetzt daran
Nokia hat gesagt, also es gibt eine Übergangsfrist von November 2010 bis April 2011, wo dann noch alle Partner eigentlich dabei sein sollten. Und ab dann will Nokia das selber übernehmen, die komplette Nokia Symbian Foundation. Die Sache ist, die Symbian Foundation macht eigentlich gar nichts. Also grob zusammengefasst. Ja. Die, klar, die machen, die kümmern sich um die Marke, die kümmern sich darum, die wollen, also die bewerben die Marke noch, koordinieren irgendwie, was mit Symbian, wie es damit weitergeht und überwachen die Kompatibilität zu den alten Symbian-Systemen und die verschiedenen Versionen davon. Aber selber entwickeln tut die Symbian Foundation tatsächlich gar nichts.
Also die sind eigentlich Inhaber dieser Intellectual Property, wie man so schön sagt.
Ja,
und die verwandten halt jetzt die Marke und das Produkt Symbian, aber werden da dran nichts.
Ja, also die Symbian Foundation wurde ja gegründet aus dem Grund, dass Nokia Symbian Limited gekauft hat. Das war 2008, Dezember, haben sie komplett Symbian Limited gekauft. Das war tatsächlich ein Softwareunternehmen. Das heißt, die haben ihr Geld damit verdient, Symbian zu entwickeln. Die komplette Entwicklung und Betrieb ist dann sozusagen zu Nokia übergegangen und die haben das dann halt diese ganze Koordinierung und Bewerbung haben die dann die Symbian Foundation ausgegliedert und die Entwicklung selber ist jetzt eigentlich nur noch bei Nokia. Also so.
Ja,
so
aber ich glaube, außer Nokia setzt ja momentan auch keiner groß noch auf Symbian. Also
ja, deswegen haben sie es jetzt auch komplett übernommen.
Genau, ja, das ist halt die Frage, was machen sie jetzt damit? Also ich meine, dann hätten sie auch gleich sagen können, macht die blöde Foundation, macht doch, was ihr wollt. Macht jetzt keiner mehr was damit. Also das blicke ich halt nicht, warum Nokia jetzt dann gesagt hat, wir kümmern uns jetzt nochmal drum.
Keine Ahnung.
Also sie wollten wahrscheinlich einfach nicht, dass es stirbt und dass der Name stirbt. Sie haben sozusagen den Namen übernommen, den Namen Symbian.
Ja, also ich finde das auch irgendwie komisch, was da...
Also Symbian hat den gigantischen Marktanteil.
Ja, aber das ist dann halt alles...
Ja, aber das kannst du ja angucken, Monat für Monat gehen da Prozentpunkte verloren.
Es gibt halt auch noch solche Geräte, die halten halt irgendwie... Also ich hatte jetzt gerade so mein altes Telefon in der Hand.
Ich kann auch mein altes hochhalten.
Ja, da läuft
ich
auch
nicht,
noch,
weil das
da läuft irgendwie auch noch Symbian drauf und das ist halt irgendwie schon, keine Ahnung, 6 Jahre alt und Also solche wird es halt auch noch eine Weile geben, aber ich glaube, die ganzen neuen Telefone, die jetzt in Zukunft gekauft werden, da läuft ja kaum noch was auf Symbian.
Ja, und wenn dann machen die Leute nichts damit, außer wirklich telefonieren.
Ja, vielleicht gibt es im Source Code noch irgendwas Cooles, wo Nokia sagt, ja, das haben wir ja voll gerne in unserer Hand eigentlich noch. Weil die Sache ist, die Symbian Foundation bietet auch den Source Code.
Ja.
Und wenn die sozusagen die Hand drüber halten, dann können sie noch irgendwie irgendwelche strategisch Sachen machen. Also.
Ja, gut, aber ich meine, wenn es eh Open Source ist, kann ich auch mit dem Zeug eh machen, was ich will.
Ich weiß gar nicht, unter was für einer Lizenz steht das denn gerade?
Frag mich nicht, es ist auf jeden Fall Open Source, also muss es irgendeine sein, die von der
Open Source ist.
von der Open Source Institute Fool lizenziert worden ist.
Und was ist es?
LGPL.
Moment.
MPL.
Gucken wir mal nach Symbian S60, was hier stimmt.
Okay, findet keiner raus. Gut, dann nicht.
Das steht irgendwie.
Das steht bestimmt irgendwo.
Ja. Wir gucken mal weiter.
Ich finde es immer schlimm, wenn du dich vertippst bei Symbian und dann kommt da irgend so ein komisches Sexspielzeug raus.
Ja. Wo muss man sich vertippen? Ich versuch's mal. Okay, ich gebe mal rein.
Es steht unter Eclipse Public License.
Okay.
Ja.
Was sagt die so aus? Also sagt die irgendwas Interessantes aus oder sagt die einfach nur aus wie die, keine Ahnung.
Muss ich jetzt noch
gucken. Though shalt not.
die ist irgendwie nicht kompatibel mit der GPL. Steht hier. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt mal.
Ist auch
das,
egal.
Das kann man danach.
Das kann man ja verlinken, dann können sich das die Leute durchlesen.
Genau, können Leute selber nachforschen, was es ist.
Genau.
Was man damit machen kann.
Natürlich.
Ja, gut, aber so oder so hätte Nokia ja den ganzen Quellcode. Ja, okay, muss man, ich weiß jetzt nicht, was das bringt, aber wenn Nokia jetzt sagt, wir machen jetzt nur noch Migo oder größtenteils, ist mir das eigentlich Pumpe, was da mit Symbian passiert. Zumindest heißt es ja jetzt nicht mehr Symbian 3 und Symbian 4 wird es eh nie geben, also von daher.
Ich habe da noch nie durchgeblickt, was da mit den Versionsnummern los
ist. Ja, das ist, also glaube ich, jetzt ja auch egal.
S60, S80, S90 und ja. Irgendwie, das ist dann nur Nokia-eigen und wie gesagt, das ist genau. Irgendwie.
Ja, jeder hat so ein bisschen seine eigene Brühe gebraut.
Ja.
Und deswegen so gab es ja auch die Symbian
Android ist.
So, deswegen gab es ja auch die Symbian Foundation, die so die Kompatibilität überwacht hat zwischen diesen ganzen Symbian-Versionen.
Ja.
Genau.
Okay, dann bleiben wir beim Google-Thema, aber gehen weg. Google, ja, gut, wir waren ja bei Google vorhin. Google und Facebook sind sich irgendwie nicht ganz grün oder blau.
Ja.
Gelb.
Vielleicht.
obwohl, das steht schon fast auf Rot.
Rot.
Ne, Sperre ist rot, oder?
Ich glaube, das ist eine Ansichtssache, ja. Also, das Google hat mal die Geschäftsbedingungen, die AGBs, von seinen Datendiensten ein bisschen modifiziert, würde ich das jetzt nennen. Da ging es jetzt nicht konkret irgendwie gegen einen bestimmten... gegen irgendwie ein bestimmtes anderes Unternehmen.
Ah.
Aber man kann sich da schon denken, um was es geht.
Gut, sie haben nicht reingeschrieben, sie sperren Facebook, aber
ja,
man konnte es rauslesen.
Sie sperren einfach alle Firmen, die aussehen wie Facebook. Ja, also es ist ja noch nicht mal sperren.
Ja, andersrum.
Also sie wollen aber was zurückhaben dafür, dass sie was geben.
Ja, genau. Und da geht es im Endeffekt darum, dass die Contact Data API und die Portable Contact API, so heißen die beiden, dass sich Facebook da ranhängt. Und wenn man jetzt irgendwie einen Facebook-Account anlegt, dann kann man da auch irgendwie sein Google-Adressbuch verweisen und dann findet Facebook ganz toll seine Kontakte anhand der Einträge in seinem Adressbuch, wen man denn jetzt als Freund hinzufügen möchte und so. Und das haben die bis jetzt halt immer lustig gemacht und das ist irgendwie Google mal aufgefallen und dann haben die gedacht, hey, die holen jetzt von uns die ganze Zeit irgendwie Kontaktdaten und wir bekommen aber von denen nichts zurück. Und da hatten die irgendwie ein Problem mit.
Ja, das fanden die nicht so cool.
Ja, das fanden die allerdings nicht cool und deshalb haben sie jetzt die allgemeinen Geschäftsbedingungen so geändert, dass jemand, der auf diese APIs zugreift, um da Kontakte abzuschnüffeln, genau, dass der Google gegenüber genau dieselbe Funktionalität bereitstellen muss. Das heißt praktisch, dass wenn Facebook jetzt Kontakte von Google abschnüffeln will, dann muss Google auch in der Lage sein, Kontakte von Facebook abzuschnüffeln. Mhm. Und das wollte halt Facebook nicht. Und somit sind jetzt momentan in der Situation, dass sie das halt nicht mehr machen dürfen, rechtlich gesehen.
Okay, und da hält sich Facebook jetzt einfach dran?
Ich habe keine Ahnung. Die werden wohl oder übel gezwungen sein oder irgendwie müssen es auf einen Rechtsstreit rauslaufen lassen.
Aber was wollen die denn erstreiten?
Ja, eben.
Also, so, ja, wir haben unsere Dings geändert und ja, jetzt zerstreiten wir, dass es nicht machen dürft.
Ja.
Okay. Also, Facebook hat auf jeden Fall schon einen Weg ringsrum gefunden. Sie fragen jetzt den Nutzer, bitte gib doch mal dein Gmail-Konto an und dann laden wir doch einfach doch
Screenscraping.
Ja, ja. Und dann laden wir automatisch alle deine Kontakte zu uns rein.
Ja.
Oh. Voll gut.
Also ich weiß nicht, sind da ja beide irgendwie unheimlich. Also ich finde die Google-Seite unheimlich, die dann irgendwie noch ganz viel mehr Daten haben will und ich finde die Facebook-Seite sowieso unheimlich. Und ja, also ich wüsste da jetzt auch nicht, auf wessen Seite ich da sein soll. Ich kann Google verstehen, dass die da irgendwie...
Dass sie noch mehr Daten sammeln wollen,
genau. Nee, ich kann Google verstehen, dass die, wenn die Daten schon bereitstellen und Facebook dadurch einen Vorteil erhält, dass die dann halt im Endeffekt auch das auf der anderen Seite haben wollen. Nee. Ja, aber es sind halt beides relativ große Datenkraken, die man irgendwie, ja, nicht unbedingt mögen muss. Ich sag's mal so.
Von daher ist es doch gut, dass die sich nicht grün sind, rot sind.
Ja.
Orange.
Ja gut, aber wenn Facebook das Ganze jetzt umgeht, hat sich dann irgendwie auch nicht wirklich viel geändert, außer dass Facebook ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, um die Daten
zu greifen. Was machen die genau? Also
Die fragen.
Die fragen ab und dann benutzen es einfach, oder?
Ja, wie sieht das aus? Nee, die Sache sieht ja so aus, wenn du irgendwie einen Facebook-Account anlegst, dann wollen die ja schon, dass du mit möglichst vielen Leuten in ihrem sozialen Graph schon verbunden bist.
Sozialen Graph?
Ja, das nennen die tatsächlich Social Graph. Das ist tatsächlich Facebook-Sprech.
Genau, da gibt es aber auch so ein Open
da
Graph, Social ja. Graph,
da
gibt's Protokoll.
Social Graph API.
Ja, oh, ja. Genau.
Soziales Graph.
Graph. Ja. genau, und was die halt im Endeffekt damit machen ist, dass du halt dein Google-Adressbuch da angeben kannst und anhand der E-Mail-Adressen, die da registriert sind, finden die dann schon für dich deine Freunde.
Ah,
ja. Und dann musst du halt im Endeffekt.
Aber was ist, wenn ich da irgendwie bloß Geschäftspartner drin habe oder so, die ich eigentlich nicht Freunde sein will?
Ja, dann willst du dann dein Geschäftskonto da halt wahrscheinlich auch nicht angeben. Also ich weiß es nicht, ich benutze das ja nicht.
Also ich weiß nicht, das war auch hypothetisch, ich habe davon ja gar keine Ahnung, ich bin ja voll unsozial und habe bloß einen Twitter.
Ja, Felix hat jetzt schon seit irgendwie ein paar Wochen einen Twitter und er hat schon mindestens 15 Tweets abgesetzt.
Nein, ich habe gar keine 15. Ich habe irgendwie nur 13, aber immerhin.
Aber immerhin.
Okay. Aber dafür High-Quality-Content.
Ich kriege ja auch immer von Facebook letztens auch wieder eine E-Mail, jemand hat sie eingeladen.
Bist du schon tot?
Und Leute, die sie noch kennen können und das scary ist echt,
das ist
die kenne ich alle.
Ja, das ist ziemlich gruselig. Ich habe da vor einer Weile auch mal irgendwelche...
Also kriegst du ständig so Einladungen und dann...
Ich habe Gott sei Dank noch nichts bekommen. Ja.
Also ich
soll ich dich mal einladen?
Nee, ich bin ja Bob Ross im Internet.
Einladen. Lass
also bei Facebook jedenfalls.
Bist du was?
Bob Ross. Aber da habe ich geguckt, es gibt schon 30 Bob Ross.
Bob Ross?
Bob Ross war so ein Künstler, der im Fernsehen aufgetreten
ist. Nicht Künstler, aber ein Gott des Malens.
Ja, jedenfalls sowas in der Art.
Nee, genau das.
Ja, nee, jetzt auch von Facebook. Ich habe da vor ein paar Monaten auch mal irgendwie so eine Einladung bekommen. Und ja, du könntest doch diesen und jenen kennen. Die kannte ich alle. Das war schon ziemlich gruselig. Auch so Sachen, wo ich dann gedacht habe, die waren irgendwie, das waren Leute, die ich irgendwie vor Jahren in der Ausbildung kennengelernt habe. Da habe ich mich dann echt gefragt, woher kennen die mich jetzt?
Naja, das ist ganz einfach. Die Leute sind halt bei Facebook und haben ihr Google-Mail-Account-Konto angegeben und ihren...
Ja, und die haben dann meine E-Mail-Adresse in ihrem Adressbuch.
Genau.
Und so.
Und
das
schon ist vorbei.
Das wäre wahrscheinlich auch so der einzige Weg, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert.
Ich glaube, es funktioniert genauso.
Ja.
Ja, und das speichern die sich dann einfach.
Ja, in Sachen Facebook, du hast vor kurzem auch anscheinend eine Message auf Facebook bekommen, dass bei irgendjemandem ein Mediengewitter nicht funktioniert.
Ja.
Da hast du mir eine E-Mail geschrieben.
Genau,
und, ich
stand auf unserer Facebook-Fanpage, die ihr natürlich auch besuchen könnt, facebook.com/radiotux, um hier mal wieder Werbung zu machen.
Ist schon gepatcht?
Es ist schon gepatcht. Nein, jetzt erzähl mal, genau, was war das Problem? Also es hat jemand geschrieben, irgendwie, er sieht immer nur diese blöde eine Katze.
Also, aber die ist auch lustig.
Ja, und genau, die ist super lustig und das ist unsere Stadtkatze. Das ist das Bild, was standardmäßig kommt, wenn man da drauf geht und einen Browser benutzt, der keine Websockets unterstützt. Also so uralter Scheiß wie Internet Explorer oder Firefox 3.6. Also alles, was irgendwie über Chrome 6 ist, Safari 5 und Firefox 4 Beta, funktioniert das alles. Wir haben allerdings uns momentan dazu entschieden, dass wir diese Abwärtskompatibilität noch nicht wirklich unterstützen wollen, weil das einfach...
ist erstmal nur für die coolen Leute.
Erstens das und zweitens bedeutet halt für uns immer so einen relativ starken Aufwand, das Ganze, die ganze Abwärtskompatibilität zu pflegen und das auf dem neuesten Stand zu halten und zu gucken, dass es in allen Browsern funktioniert und da das momentan mehr so ein Proof of Concept ist, geht es dann eher darum.
Ich bin gerade auf mediengewitter.de, das kann man echt nicht lange angucken.
Nee, was wahrscheinlich in naher Zukunft kommt, ist einfach so ein Alert, dass es halt mit dem Browser, den du hast, nicht tut.
Okay.
Weil das wäre okay, das kriegen wir hin.
Es muss Websockets können, das ist irgendwelcher HTML5-Scheiß, oder was?
Nee, das ist kein Scheiß, das ist Awesomeness.
HTML5 Awesomeness.
Ja, und Websockets sind so TCP übers Web. Also, das ist... nein, jetzt hör auf
zu. Yeah,
das ist tatsächlich so, man kann dann nicht nur man kann nicht nur Polling machen, wie das ja gerade funktioniert, sondern der Server kann dem Client was schicken. Er kann dem RAW-Pakete schicken und die gehen dann halt über dieses, über HTTP. Und jetzt hör auf, es dann zu gucken.
Ich hab schon ausgemacht.
Unglück gehabt.
Ja, also ich glaube, Websockets können wir irgendwie in zukünftigen Folgen mal ein bisschen ausgiebiger besprechen. Ich weiß nicht, ob wir da heute die Zeit dazu haben. Aber ihr solltet darauf achten, dass euer Browser Websockets kann, wenn ihr auf mediengewitter.de geht, sonst seht ihr nur die lustige Stadtkatze.
Gibt es bestimmt auch einen Websockets-Test für den Browser irgendwo?
Ja, klar, da gibt es irgendwie HTML5-Demos, gibt es da so Dinge.
Mediengewitter habt ihr, glaube ich, größtenteils geschrieben, als ihr im Check saßt, oder?
Ja, eigentlich richtig.
Nur, obwohl, auch ein bisschen.
Wir haben ein bisschen daheim geschrieben, aber wir saßen zum Großteil eigentlich im Check, als wir es geschrieben haben. Ja. Und da gibt es nämlich auch Neuigkeiten aus dem Check, da habe ich schon lange nichts mehr davon erzählt. Und zwar, der Check ist jetzt offiziell e.V.
Sind
jetzt
eingetragener Verein. Ist hier der Hackerspace in Stuttgart?
Genau.
Also um das der, noch mal kurz dazu
genau
zu sagen.
Der Ort, an dem ihr euch eigentlich aufhalten wollt, wenn ihr coole Projekte machen wollt und dementsprechend auch Leute haben wollt, die irgendwie coole Projekte mit euch machen und dazu technisch in der Lage sind.
Ja.
Genau. Wenn ihr in Stuttgart und Umgebung seid, wenn ihr irgendwo anders seid, es gibt
eigentlich... Und ihr könnt auch gerne anreisen.
Auf jeden Fall, ihr könnt auch einfach so Mitglieder werden. Da haben wir überhaupt kein Problem.
Ihr könnt auch, also wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach so Mitglieder werden und dann monatlich Geld überweisen. Da hat unser Kassenwart, glaube ich, auch kein Problem mit.
Nö, denke ich auch nicht. Genau. Also das ist so absolut in Ordnung.
Genau, und wir sind jetzt offiziell e.V. und vor kurzem hat auch eins unserer Mitglieder angefangen, einen Trailer zu bauen, wo man so einige unserer
Stammmitglieder,
sieht, die dann so erzählen, was sie denn gerade machen und wer sie sind. Und das Ganze in relativ hoch auflösen. Ich glaube, sogar kann man sogar in Full HD angucken, wenn nicht in 27p auf jeden Fall. Und den Blogpost dazu können wir auch verlinken, dann kann man sich mal den Check-Trailer angucken.
Oder checkspace.de.
Ja, checkspace.de und da ein bisschen runterscrollen.
Nee, ich glaube, das ist da drin.
Nee, das ist schon ganz oben.
Das war mal
und
ganz oben.
Man aber sieht jetzt auf jeden Fall hier das da.
Ja, also wir haben Mate zu durchaus ordentlichen, vernünftigen Preisen.
Ja, und in einem dieser Trailer ist auch eine Mate zu sehen.
Ja, genau. Also der Trailer besteht eigentlich aus einer Mate-Flasche, die gerade in ein Glas geschüttet werden will. Aber ich will ja jetzt hier nicht spoilern.
Das hast du gerade erst im Glückwunsch.
Ja, da kommt ja noch mehr. Aber...
Ja, die Leute, die irgendwie was erzählen.
Genau, die Leute, die was erzählen.
Aber wir haben nicht gesagt, was sie erzählen, deswegen.
Ja. Eben. Also guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert und neue Mitglieder oder Leute, die sich irgendwie für den Check interessieren, sind da immer gern gesehen. Ja. Was wir regelmäßig auf der Public-Mailing-Liste haben, ist so Leute, die wissen wollen, wann ist denn der Check offen. Und das ist ganz einfach, man geht auf checkspace.de/wiki und da ist ganz oben immer so ein grüner Button oder ein roter Button und daran kann man erkennen, ob der Check jetzt gerade offen ist oder nicht. Das ist so ein halbautomatischer Mechanismus, der einem dann anzeigt, ob da gerade Leute da sind oder nicht.
Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich mich jetzt eine Stunde auf den Weg mache und dann ist keiner mehr da.
Ja, also es ist immer relativ spät. Also relativ spät.
Zum einen, wenn Leute mal da sind, dann sind die auch normalerweise eine Weile da. Ja. Ja,
also meistens so, wenn die letzten Bahnen fahren. Also,
genau, also
bis null ist eigentlich immer.
Genau, und die letzten Bahnen, die fahren da oben am Eckartshaldenweg, fahren die um 13:30 so die komplette Woche durch. Das heißt.
Ja, aber bloß in die Stadt rein, also in andere Richtung geht's nicht.
Also so bis 12:01 sind normalerweise dann schon Leute da. Wenn man da sieht, da ist schon offen, dann ist das auch wahrscheinlich eine Weile der Fall.
Ja.
Da kann man sich dann auch lustige Graphen angucken, wo dann irgendwie mal so angezeigt wird, wie das denn so über eine Woche verteilt oder über einen Monat verteilt aussieht.
Ja, genau. Also man kann nicht wirklich viel was erkennen, aber so einen groben Überblick, wie lange wir offen haben, ist schon da. Also das kann man gut erkennen.
Genau, und also als Faustregel kann man sagen, kommt am Wochenende, Freitag, samstags abends, sonntags abends, da sind eigentlich fast immer Leute da.
Genau.
Also ich habe bis jetzt kaum Wochenenden erlebt, wo dann irgendwie mal tote Hose war und nichts los war.
Ja, also es ist ja tatsächlich nicht so. Das ist relativ selten.
Genau.
Trotz des tollen Hackerspaces hier in der Gegend, habe ich entschieden, demnächst umzuziehen.
Nein.
Und
zwar
nach Hennigsdorf.
Wo ist das denn?
Wo ist denn Hennigsdorf?
Das ist in der Nähe von Berlin.
Bestimmt
das ist eine...
in Bayern.
Hä? Das ist in Berlin. Das ist überhaupt gar keine Ahnung. Das ist in der Nähe von Berlin, in Brandenburg.
Oh shit.
Ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber weißt du, was es da gibt?
Nix.
Da gibt's demnächst Fiber to the Home, da gibt's Glasfaser zu
nach
Hause.
Shit. Oh, da muss ich auch hin. Scheiß auf Brandenburg, was es gar nicht gibt, aber da muss ich hin.
Da kriegst du dann 200 Mbit pro Sekunde nach Hause, direkt Glasfaser.
Direkt in deinen Computer rein.
Synchron, oder?
Wahrscheinlich. Vermutlich.
Unwahrscheinlich.
Ja, aber Synchron wäre toll.
Ich hätte gerne
einen Server einfach.
Naja, deswegen irgendwie da. Wo wir unbedingt hin.
Also, nee, doch, ich zieh auch um.
Ja, kommst du mit?
Nach Henningsdorf.
Ja, genau. Wir müssen jetzt da, und wie sind die zu der Ehre gekommen, dass es da so dickes Internet gibt?
Ich glaube, die haben da einfach irgendeinen Verein.
Die Telekom hat gemeint, Telekom. Da ist
nix. Und deswegen machen wir
was? Nee, die Wohnungsbauunternehmen sind da toll und die machen das da jetzt.
Ich frage mich, wie viel Geld dafür geflossen ist, dass die da jetzt Fiber
tun. Nee, die machen das alles, also die Telekom macht das alles in Selbstregie und öffentliche Beihilfen gibt es nicht. Also die... Ja.
Google will ja auch so Fiber to the Home machen.
Ja.
In so ein paar abgelegenen Landstrichen, wo einfach gar nichts ist.
Aber in Deutschland?
Nee.
Nee, siehst du. Leider
nicht. Also momentan in den USA haben die da so über ein paar Dörfern so irgendwie so ein Pilotprogramm.
Haben die es? Ist jetzt schon fertig? Also die wollten irgendwann mal anfangen, ja, aber ich glaube, das ist erst im Jahr
mal,
oder so.
Haben die vor einer Weile mal angekündigt, genau, zumindest. Ich habe das seitdem nochmal verfolgt.
Und die Leute konnten sich dann bewerben mit ihren Curbs, dass die da auch Internet haben wollen.
Ja.
Also ich find's super cool, weil in den USA ist es tatsächlich ganz oft so, dass du da überhaupt nichts hast. Also hast du noch nicht mal UMTS. Und das ist halt dann schon echt übel.
Ja, die bewerben ja auch teilweise Telefongesellschaften mit less dropped calls.
Ja, also so klar, aber weniger, es dürfen.
Weniger abgebrochene Anrufe und so. Also wenn's mal so weit ist, dann weiß man, dass die Qualität des Mobilfunks nicht unbedingt so die beste ist.
Ja, die Coverage ist echt ganz schön lahm.
Ja gut, ist halt auch ein Riesenland.
Ja, das ist auch, also, da gibt es so ein paar Sachen, die tatsächlich ein Problem sind. Genau. Was?
Ja, ich kann noch dieses eine Lied von Reinhard Grebe empfehlen, Brandenburg, sollte man sich auch mal anhören.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super genial, das kann ich auch empfehlen. Das ist mein Pick für heute.
Der hat auch irgendein neues Lied rausgebracht, irgend so ein Berliner Bezirk, habe ich vergessen.
Kreuzberg bestimmt.
Nicht Kreuzberg. Neukölln. Nee, auch nicht Kreuzberg und nicht Neukölln. Verdammt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein neues Lied. Und
das ist auch lustig.
Und es ist auch lustig. Gibt's auch ein Video dazu. Mhm. Auf jeden Fall. gut, das wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Also Brandenburg ist schön und kriegt jetzt als erstes Bundesland
zumindest diese
Kleinstadt da. Also ich muss da hin. Ja. Das hilft nichts.
Ich lasse also mir einfach Glasfaser von da hierher liegen.
Ja.
Yep. Dann wäre ich reich für immer.
Achso.
Also da könnte ich mir dann echt gut vorstellen, da so eine kleine Serverfarm aufzubauen.
Mhm. Doch.
Ja,
ich mache deinen eigenen Provider auf einfach.
Ja.
Direkt an so einem Home-Anschluss einfach.
Ja, wie machen, also es kriegst ja Glasfaser direkt bis nach Hause. Ja, also du hast es im Gebäude.
Wir könnten
das einfach, ist einfach.
Ja, wir könnten einfach eine Wohnung mieten.
Ja, ja.
Und dann machen wir dann einfach eine riesige Serverfarm auf.
Ja, cool.
Und wenn wir noch eine Wohnung mehr brauchen, dann kann man dann leicht expanden in die nächste Wohnung rein.
Dann sollten wir
da machen, und da haben wir doppelt den Anschluss.
Aber da kaufst du dir einfach ein relativ großes Haus und sagst, da leben irgendwie fünf Parteien drin.
Fünf Parteien? So CDU und FDP? Und
nee, so Wohnparteien, das nennt man doch so, oder?
Ja, ja.
Aber nur hier in Stuttgart?
Nee, ich glaube auch überall.
Vielleicht, eventuell. Vielleicht auch nicht.
Gut.
Genau, aber wir können auch andere Parteien da reinholen, wenn die neben den Servern schlafen können.
Also ich würde es dann gleich im Keller bauen, weil da ist es ein bisschen kühler als der Rest. Muss ich bloß gucken.
Ja, aber du kriegst auch die Luft schlechter raus. Das ist auch ein Problem.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin da.
Also so ein Keller, also wenn der mal warm ist, den wieder kalt zu kriegen, das ist auch so genau. Keine leichte Aufgabe.
Egal, ich muss da hin.
Einfach das komplette Haus voll.
Ich muss da hin.
Ja, also man merkt, wir brauchen schnelles Internet unbedingt.
Wir brauchen überschnelles Internet. Deswegen sind wir heute wieder an der HDM. Hier gibt es mir auch schön schnelles Internet.
Echt?
Aber nicht 200 Mbit pro Sekunde, aber
wenn man hier am Kabel hängt.
Ja, genau. Direkt am Kabel.
Am Ether.
Der nächste große Riese, der irgendwas mit Open Source gemacht hat, ist Microsoft. Wir hatten es ja heute schon. Die haben irgendeine komische Programmiersprache, von der ich noch nie was gehört habe. Aber die ist jetzt Open Source, Flydi.
Ja, F-Sharp.
Wer kennt's nicht?
die haben sich einfach gedacht, nach C kommt F. Oder?
Ja, D gibt's ja schon, aber das ist nicht von Microsoft.
D-Sharp gibt's?
Nee, es gibt D, die Programmiersprache D.
Ja, es gibt auch C und Z gibt's bestimmt auch. Und
nee.
Nicht? Es gibt nicht die Programmiersprache Z. Achso, Sun gibt's nicht mehr, die konnten die nicht erfinden, oder?
Ja.
Nee. Ja, ich glaube F-Sharp heißt F-Sharp, unter anderem deshalb, weil das eine funktionale Programmiersprache ist. Und ich habe ja vor ewig langen Zeiten, vor Monaten, hier irgendwann mal was über Scala erzählt, was so eine Multiparadigmen-Programmiersprache ist, nennt man das. Also die unterstützen dann halt irgendwie objektorientierte Programmierung, imperative Programmierung und funktionale Programmierung. Und genau so ein Typ Programmiersprache ist im Endeffekt auch F-Sharp. Ich weiß davon eigentlich nur was, weil ich
gerade den Wikipedia-Artikel gelesen habe.
ich wurde enttarnt. Nee, ich weiß darüber nur was, weil ich vor zwei Semestern mal eine Vorlesung hatte, die sich mit so Programmierparadigmen und neuen Programmiersprachen befasst, wo jemand einen Vortrag über F-Sharp gehalten hat. Und ich muss sagen, also so rein aus Sprachperspektive ist das eigentlich schon eine ziemlich coole Sprache. Die unterstützt relativ viele Sachen, die man so aus der funktionalen Programmierung kennt, so irgendwie, ja, Closures, Lambdas, Pattern-Matching, Dinge, die man irgendwie mal nachschlagen kann, wenn sie einem jetzt nichts sagen, die sind auf jeden Fall cool, wenn man sie benutzen kann. Und die haben auch noch so ein relativ cooles Prinzip, dass man Funktionsaufrufe pipen kann. Also die Shell-Gurus unter euch, die werden das jetzt bestimmt kennen. Man kann nämlich irgendwie diverse Befehle, die man so auf der Shell eingibt, kann man durch Pipes verbinden und kann dann die Standard-In- und Standard-Out File-Deskriptoren verbinden und kann dann zum Beispiel sagen, jetzt lies mir mal eine Datei ein, sortiere die, filter nach bestimmten Mustern irgendwas aus und schreibt es dann wieder in eine andere Datei. Das kann man alles mit den einzelnen Unix-Befehlen, wie jetzt irgendwie cat, sort,
alles eigentlich.
Grep also, und so weiter machen.
Also ich glaube, alle Base-Utils können Standard-Input.
Genau, und diese Befehle kann man dann mit Pipes miteinander verbinden und sowas geht in F-Sharp auch. Fand ich damals ziemlich elegant, weil das kenne ich eigentlich nur aus der Unix-Shell und mag ich da eigentlich ziemlich und finde ich gut. Genau, und das F-Sharp wurde halt von Don Syme, heißt der, der bei Microsoft Research arbeitet, entwickelt. Das war also so ein Forschungsprojekt. Und der Ingo macht jetzt Fotos. Hallo Ingo.
Super, jetzt hast du gewinkt.
Ja, nix kannst du echt.
Genau, und ist im Endeffekt so einzuschätzen als Mitglied der ML-Familie, die man so irgendwie, da gibt es irgendwie das normale ML, dann gibt es OCaml, was irgendwie Objective ML ist und so weiter, was halt auch so eine Familie von funktionalen Programmiersprachen ist. Also wer sich da mal für Programmiersprachen interessiert, der kann sich das mal angucken. Läuft allerdings nur auf der .NET, vor allem auf der CLA, also CLR, die Common Language Runtime von Microsoft. Und ja, dementsprechend...
Also läuft das auf Mono?
Ich bin mir nicht sicher, es könnte auf Mono laufen, aber...
Stimmt.
Ja, dann läuft es wahrscheinlich auch auf Mono.
Ich meine, Mono ist ja schon ganz nett, aber wenn man darauf mal in Linux programmiert hat, dann weiß man, dass es der super Schmerz ist.
Genau.
Aber bloß, weil der Editor scheiße ist. Ansonsten ist es bestimmt voll cool.
Ja, und es wird von Microsoft als Teil von Visual Studio ausgeliefert. Das heißt, man kann, obwohl es so eine relativ experimentelle Programmiersprache ist, kann man da drin schon programmieren, wenn man irgendwie gegen diese Microsoft Frameworks programmiert. Aber mich interessiert das halt persönlich nicht so großartig, weil ich irgendwie so diese Abhängigkeit von Microsoft Tools und so nicht so wirklich mag. Aber die Sprache an sich ist cool. Also wenn jemand irgendwie so Microsoft Windows Programmierung machen muss und so, dann kann man sich das mal angucken.
Versuchen wir, seinen Chef zu überzeugen oder sein... Je nachdem,
ja, wo man es gibt ja ist. Leute, die programmieren in ihrer Freizeit. Also ich kann zwar nicht verstehen, wie man da in der Freizeit Windows-Programmierung machen will, aber
gibt es ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Mehr Windows-Bashing.
Und ist jetzt unter Open-Source, Apache-Lizenz und so und
ja,
dementsprechend ganz cool.
Ja, Microsoft sind ja jetzt die Lieben, während Oracle die Bösen sind.
Apple ist aber immer noch böse, auch wenn sie nicht ganz so böse sind wie Oracle.
Ja, irgendwie sind alle böse.
Nee.
Außer alle böse.
Linus Torvalds ist super gut.
Ja, der nicht. Der
netteste
nicht.
Mensch auf der ganzen Welt.
Wenn ihr auf jeden Fall auch einiges mit Open Source macht und noch Schüler seid, dann könnt ihr euch mal das Fedora-Stipendium angucken. Also da werden gerade Bewerber gesucht, wenn ihr gerade das Abitur macht oder Oberstufenschüler seid und demnächst an einer Hochschule, FH oder Universität oder irgendwas anfangen wollt, dann könnt ihr euch da bewerben bei Red Hat und ihr werdet gern, wenn ihr ausgewählt wird, gefördert mit 2000 US-Dollar im Jahr. Laufzeit über 4 Jahre. Ja. Und man darf immer zur FootCon.
Was ist das?
Das ist die Fedora User and Developer Konferenz.
FootCon hört sich halt irgendwie falsch an.
Ja, also ich kenne da dieses FUD, dieses Fear, Uncertainty and Doubt. So hört sich das irgendwie an. Also da gehen irgendwelche Leute hin und kommen dann verschwitzt und panisch wieder raus. Ja.
Zong. Nein, die war vorletztes Jahr zusammen mit dem Linux-Tag in Berlin. Letztes Jahr. Und dieses Jahr weiß ich es nicht.
War aber die war auch da, oder was? Weil wäre ja nur, wenn die alle zwei Jahre kommt und man hat dann halt gerade das
Jahr. Die ist jedes Jahr. Auch hier in Deutschland und irgendwo Umgebung. Also es gibt ja auf jeden Fall eine.
Achso, die ist auch in Deutschland dann. Also nicht so, dass in den USA ist und dann kommt man hin und das ist cool.
Nee. Du kommst in die nächstgelegene FootCon. Also die.
Musst du hinlaufen. Dann,
nein, da darfst du, wirst du hingebracht, hingefahren, Fahrtkosten.
FootCon.
So ja, daran habe ich gedacht.
Ach Mann.
Oder FootCon. Vielleicht gibt es da gutes Essen.
Da gibt es bestimmt auch gutes Essen.
Da kann man so viel draus machen.
Das ist einfach so gut.
Ja, also wenn ich mal eine Konferenz veranstalte, dann nenne ich die auch irgendwie so.
FootCon. Das ist ja egal, du kannst ja irgendwie anders schreiben.
Ja, genau. Die Bösen sind auf jeden Fall Oracle.
Ja.
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja.
Die wollen irgendwie ziemlich viel gerade Böses mit Java machen.
Ja.
Die wollen irgendwie.
Was heißt wollen? Die machen.
Die haben es jetzt gekauft.
MySQL teurer gemacht, haben wir da letzte Woche schon drüber geredet.
Ja, schon. Also wir haben es mal angesprochen. Also
es wird alles teurer und.
Ja, plus aus der Minimalversion haben sie, die man so für billiges Geld bekommt, haben sie jetzt auch den InnoDB-Support rausgeworfen. Das heißt, man kann da nur noch die MyESAM-Engine, die irgendwie so keine richtigen Transaktionen unterstützt und irgendwie so Fremdschlüsselbeziehungen irgendwie ignoriert und so weiter. Also man kann da nur noch das Schlechte benutzen.
Ja, aber da gibt es auch den Fork, wie hieß der nochmal? Mirana?
MariaDB.
MariaDB?
Genau, MariaDB.
Haben sie kurz davor geforkt, bevor das rausgeflogen ist, oder was?
Die haben schon
länger geforkt?
Ja, das war schon nachdem MySQL von Sun gekauft wurde, hat der MySQL-Gründer irgendwie das geforkt und hat da irgendwie sein eigenes Ding mitgemacht und das heißt jetzt halt MariaDB und ist im Endeffekt so eine auch MySQL-kompatible Variante, die man dann so benutzen kann.
Ja. Was ich ganz oft auf der Convention gestern gehört habe nochmal, da haben die alle gesagt MySQL.
Was
sich auch viel cooler anhört, weil man denkt, das ist auf irgendwas eine SQL.
Nachfolger von
Ja, die Amis MySQL. Sagen halt statt, die sagen ja nicht SQL, sondern die sagen halt SQL.
Das können sie auch nicht.
Ja, das können sie nicht.
Ja, aber SQL hört sich viel cooler an.
Ja, MySQL.
Genau. Aber wir sind hier in Deutschland, deswegen müssen wir SQL sagen.
Genau, deshalb sagen wir auch SQL, so wie es sich gehört.
Genau.
Deutsch.
Aber zurück zu Oracle.
Genau, ja. die wollen irgendwie Java kostenpflichtig machen.
Haben sie schon, oder?
Ja, Java kostet sowieso ganz viel Geld.
Nee, also Oracle hat ja schon seit Jahren, pflegen die ihre eigene Version der JVM, also der virtuellen Maschine, auf der Java Bytecode ausgeführt wird. Die hieß JRocket, die gibt's schon eine Weile und die war irgendwie auch relativ schnell und hatte halt so besondere Features, dass man die im laufenden Betrieb, dass man da drin Programme relativ gut debuggen konnte. Also man konnte da im laufenden Betrieb irgendwie so einen Inspection-Mode anschalten und dann konnte man genau sehen, was dann passiert und dann halt Programme zur Laufzeit angucken, damit man sie noch besser optimieren und Fehler suchen kann und so weiter. Genau, und diese JRocket VM wollen sie jetzt mit der Java Hotspot VM, was bis jetzt so die normale VM von Sun war, wollen die beiden jetzt zusammenbringen und kombinieren, so dass sie da irgendwie eine noch viel, viel tollere VM draus machen können, was ja prinzipiell eigentlich keine schlechte Idee ist.
Wer?
Aber dafür wollen die halt Geld haben, wenn man die dann einsetzen will und wollen jetzt halt mit dieser Java VM Geld verdienen. Und
in welchem Land leben die eigentlich?
Tschechien. Nee, keine Ahnung, wo kommen die denn her überhaupt, Oracle?
Oracle aus den USA. Ach.
Traumland jedenfalls.
Traumland.
Also Larry Ellison ist zumindest US-Bürger, soweit ich weiß.
Ja, da muss dieses Oracle daherkommen.
Ja, ja. Ja, ja. Okay, es war auch nur, ich wollte nur sagen, die spinnen.
Also, ja, hier schreibt jemand, dass JRocket schon immer kostenpflichtig war.
Ja, ja. Ja, ja, JRocket. Also JRocket, wenn man das haben wollte, hat man das bis jetzt auch so für bezahlen müssen. Aber diese Kombination von JRocket und der Sun Hotspot VM, die wird jetzt eben auch kostenpflichtig. Und meine Vermutung wäre jetzt halt, dass die vermutlich, da sie damit Geld verdienen wollen, da mehr Entwicklungsaufwand reinstecken als in die kostenlose Variante.
Macht Sinn.
Ja.
Aber es ist fucking Oracle.
Genau. Achso, ist in Kalifornien gegründet, dementsprechend ein US-Unternehmen. So, jetzt haben wir das auch geklärt.
California.
Ja. So, wo wir gerade bei Oracle waren.
Ja, Oracle.
Die machen sich zurzeit ja nicht nur Freunde.
Ich glaube, die mögen sich selber nicht.
Habt ihr die Geschichte mit Oracle verklagt jetzt SAP auf irgendwie ein paar Milliarden Euro schon?
Zwei Milliarden.
angesprochen?
Ja, hat mir letztes
kurz,
Mal
kurz erwähnt.
Aber ja, da machen sie sich auch noch. Und
Apache.
Genau, da wolltest du was zu erzählen, Ingo.
Ich wollte dazu was erzählen. Ja. Apache will irgendwie vielleicht aus dem, wie hieß es, Java Community Process
JCP, ja,
aussteigen, wenn, wenn Oracle sich weiter so verhält, wie sie sich zurzeit verhalten. Nämlich sich in Anführungsstrichen nicht an die Regeln halten. Aber
das ist allerdings schon eine relativ schwergewichtige Drohung, weil zum einen ist die Apache Foundation vor ein paar Wochen schon zum Vorsitzenden des JCP gewählt worden. Das heißt, die haben da schon relativ viel zu sagen. Zum anderen sind die auch so an sich ein relativ schwergewichtiges Mitglied dieser.
Ja, aber juckt das Oracle wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, da können die doch sogar froh sein, wenn Apache weg ist, na mein Gott, dann lässt sich da leichter regieren. Mit,
ja, sagen wir es mal so,
IBM und wer ist da noch so drin?
Google.
Unter anderem. Google, Red Hat.
Ja.
Ja, mein Gott, dann ist man den größten Kritiker los, ist doch schön.
Also naja, ich find's gut. Ob das so wirklich.
Nee. So, aus Oracle-Sicht macht das Sinn.
Sag mal es mal so.
Aus Oracle-Sicht macht das Sinn, finde ich.
Jein, also die Sache ist ja die, das Java-Ökosystem an sich besteht halt zu einem wirklich großen Teil aus Apache-Projekten. Also alles, was irgendwie viel Java Enterprise Software ist, setzt irgendwie mehr oder weniger auf Bibliotheken von Apache auf. Deshalb, die haben da schon nicht ohne Grund viel zu sagen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so... Naja, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird sich in Zukunft zeigen, wie das mit Java weitergeht. Momentan würde ich so oder so jedem Entwickler anraten, dass er nicht nur sich eine Programmiersprache und eine Runtime irgendwie aneignen sollte, sondern dass man halt irgendwie mehrgleisig fährt, weil ja, Java ist jetzt halt auch schon alt und da tut sich innovationstechnisch nicht mehr so wirklich viel.
Ja, und das ist halt, wenn man Enterprise ist, dann ist halt schon ein großer Schmerz dafür, was zu machen.
Ja, und also ich kann sowieso jedem empfehlen, dann irgendwie mal sich da umzugucken, was es sonst noch an coolen Sachen und Frameworks gibt, weil gerade auch in der Java- und Ruby-Welt, da tut sich halt momentan viel, viel mehr als jetzt bei Java. Und ja, kann man sich auch mal angucken.
Ja, auch wenn man auf Arbeit ist, kann man schon mal versuchen, wenigstens was anderes anzusprechen, außer das, was halt gerade gediegen ist.
Ja,
also das ist immer ein Problem, aber es ist möglich, einfach das mal anzusprechen.
Ja, also ich bin da momentan glücklicherweise in einer Situation, wo ich JavaScript mit Node.js programmieren darf, sogar auf Arbeit. Und kann man ja mal probieren, wenn man genau irgendwie was Cooles haben
will. Man kann einfach sagen, man macht den alten Scheiß nicht mehr und geht. Und dann sind auf einmal die Leute hellhörig.
Dann sind auf einmal die Leute hellhörig. Das kann stimmt. Man natürlich auch machen, ja.
Ja, also man muss aufpassen. Wenn man nichts kann, dann sollte man es nicht machen.
Ja. Ja, so viel zum Thema, ja.
Dann bleiben wir gleich bei der Depression und können noch ein bisschen weinen. Wir haben immer wieder Probleme mit HTML5 und dem unser aller Lieblingsbrowser, der ja mittlerweile Nummer 2 ist bei uns in den Statistiken und sich Chrome/Chromium nennt.
Ja. Yep.
Und da versuchen wir schon eine Weile und ich habe es auch schon ein paar Mal auf Twitter rumgefragt, ja, irgendwie, wie man das hinkriegt, dass Chromium nicht mehr jedes HTML5 Audio und Videoelement, was er findet, so einfach mal so anfangen zu laden.
Also ich glaube,
ja, das ist echt komisch.
Also ich glaube sogar, ich hatte mal eine Chromium-Version, die hat das nicht getan.
Ja.
Ich hatte da tatsächlich mal eine, die hat das einfach nicht getan und die hat das richtig implementiert.
Hatte ich auch eine Weile, die Version.
Und dann war Auto-Update.
Nee. Auto-Update. Da war dann Arch Linux Update, genau. Und jetzt bei mir auf dem Mac benutze ich halt die normale offizielle Version von Chrome. Und da ist das halt immer noch so drin, dass es halt einfach alle HTML5 Audio und ich glaube auch die Videotags, die da eingebunden sind, automatisch vorlädt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf Radio Tux gehe und da ist irgendwie so, auf der Startseite sind irgendwie 4 oder 5 Podcasts gerade im Videoplayer angezeigt.
Und dann ist er mit voller Bandbreite, die er zur Verfügung hat, legt er erstmal das ganze System lahm und unseren Server auch noch.
Nö.
Also
bloß den Server.
Den Server legt er auf jeden Fall lahm, aber mein System merkt es auch.
Wobei der Server, der läuft doch mittlerweile auf Nginx, da müsste das doch weg können.
Ja, aber die Bandbreite ist halt auch scheiße.
Ja. Ja. Genau, vor allem macht uns halt unsere Download-Statistiken kaputt und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe dann mal tatsächlich angefangen, mir so ein from scratch, von Hand mir ein HTML zu stricken und da so ein Videoplayer einzubauen, sodass ich mal in einer kontrollierbaren Umgebung gucken kann, wie sich das Ganze verhält. Und ich habe es halt nicht dazu bekommen, dass der Chrome einfach das Ganze nicht buffert.
Gibt es da nicht so ein Attribut?
Ja, doch.
Ja, ja, genau.
Aber das ignoriert er.
Ja. Du sagst preload gleich none.
Ah. Ja, also
im Standard steht drin, dann wird der Browser gebeten, ja. Also da steht nicht drin,
aber er
muss,
hört nicht auf dich.
Ja. Er wird gebeten, nicht vorzuladen.
Genau.
Das ist halt auch das Problem an HTML5, dass es halt gerade ganz viele coole Sachen gibt, aber die Browser, wie die das implementieren, ist dann halt nochmal eine andere Frage.
Also Firefox macht's richtig, Safari
Safari habe ich zumindest dazu bekommen, dass es nicht lädt.
Okay, ja.
Also mit Preload gleich none, das hat er akzeptiert.
Okay, also Safari hat auch eine sehr, sehr lange Zeit falsch gemacht, definitiv. Ja, also gerade weiß ich es nicht, habe es nicht ausprobiert.
Also
aber
zumindest in der aktuellen Version, das ist glaube ich Safari 5,
das ist aber komisch, da macht er das. Weil der Chrome ist ja eigentlich immer so, dass die alles machen, was Safari so gerade macht.
Ja, vielleicht ein bisschen später dann halt.
Ja, das kann sein, dass sie einfach noch zu spät sind.
Ja.
Die sind halt sehr konservativ, wenn sie implementieren.
Und wir hatten schon mal, also das Ding hieß früher auch anders, es hieß nicht Preload, sondern Autobuffer,
genau,
gleich
Autobuffer.
0 oder sowas musste man setzen. Hm. Autobuffer, genau, aber Autobuffer nicht an, also man konnte angeben, entweder Autobuffer, dann war es automatisch 1, dann hat er es genommen, oder wenn du es nicht angegeben hast, dann wussten die Browser, das hat nämlich Firefox in 3.5 auch falsch gemacht oder in 3.5 Beta auch falsch gemacht. Wenn du es nicht angibst, war automatisch Autobuffer aus. Also hat nichts vorgeladen.
Ja.
Und dann kam irgendwie, okay, HTML5 wird geändert an der Stelle, wir machen dieses Preload und jetzt musst du Preload gleich None setzen. Und also der Firefox macht's richtig. Gut, Safari, wenn du sagst, okay, Safari macht es jetzt auch richtig.
Also bei mir hat zumindest Safari keine Probleme gemacht. Ich kann jetzt mal kurz auf radiotux.de gehen und dann mal gucken, was das Safari macht.
Die fangen halt einfach an, vorne zu laden. Also nicht nur, dass es das eigene System echt lahm macht, wenn der plötzlich alle Elemente, die er findet, anfängt zuvor zu laden.
Yeah.
Sondern das ist halt einfach anstrengend. Und ich weiß nicht, was da hilft. Ich glaube, es hilft einfach nur ein paar Bug-Reports zu senden. Aber ich glaube, es gibt sogar schon ein paar.
Genau, ich habe da mal ein bisschen, als ich da in der Gegend rumprobiert habe, habe ich mal ein bisschen hinterher recherchiert. Und es gibt da schon zumindest schon zwei Bug-Reports beim Chromium, die dann dieses Verhalten bemängeln in unterschiedlicher Form. Und da hat sich halt bis jetzt noch nichts getan. Okay, das sind halt auch relativ jung. Die sind irgendwie der eine war, glaube ich, erst ein paar Wochen alt. Ich hoffe mal, dass es mit dem nächsten Release, was jetzt irgendwie wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen, Monaten rauskommen wird, weil Chrome da ja immer relativ schnell
aber voran... gerade kam doch Chrome 7 erst raus, ja, Chromium 7.
Ja, und da gibt es dann schon die Dev-Builds.
Oder 9.
Gibt es den schon?
Was? Chromium?
Chromium 7?
Ja. Also meins kam über Pac-Man.
Auto
letztens.
Pac-Man? Also meiner macht Auto-Update?
Deiner macht Auto-Update?
Ja. Hä? Keine Ahnung. Macht deiner das nicht?
Nee.
Vielleicht macht meiner das auch nicht. Aber ich habe 7 und ich habe nicht geupdatet.
Dann finde ich das scary.
Nee, ich finde es cool.
Ich habe es, glaube ich, ausgestellt dann. Also ich kriege das über Pac-Man.
Und dann machst du es über Pac-Man.
Ja, natürlich.
Also
ich will doch entscheiden, wann ich die neue Software kriege.
Ja, ich will sie sofort.
Ich auch.
Das ist ganz klar.
Also
ich will entscheiden, dass ich sofort haben will. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wenn Sachen nicht funktionieren, dann weiß ich, dass das Awesome schon wieder in Auer gelandet ist.
Also ich habe es gerade mal im Safari ausprobiert, da funktioniert es tatsächlich so, wie man es sich vorstellt.
Gott
da steht
Dank.
Da irgendwie, wenn man drauf geht, steht Loading dran und wenn man dann auf den Play-Button klickt, dann fängt er an zu buffern.
Okay. So sollte es sein.
Ja, genau. Also
Wer da vielleicht hört uns ja ein Chrome-Entwickler zu oder Chromium-Entwickler zu und kann da mal ein bisschen pushen. Also es nervt echt und es würde unsere Server entlasten. Also klar, auf Twitter kam dann auch so die Rückmeldung, ja, man könnte ja irgendwie einen JavaScript bauen.
Habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist, man muss dieses Code-Snippet mit dem Audio-Tag muss man irgendwie einbinden.
Ja, müsstest du es verstecken vom Browser und es dann erst auf den Klick einbinden.
Also das Einzige, was mir momentan so eingefallen ist, was man vielleicht tun könnte, wäre den Player auf der Startseite nicht anzuzeigen, sondern nur, wenn man wirklich auf einen einzelnen Podcast, auf den wirklichen Artikel-Link klickt, dass man dann, wenn man auf einen einzigen explizit irgendwie einen Hotlink setzt oder da irgendwie von der Startseite aus drauf navigiert, dass man dann den Player angezeigt bekommt.
Ja, aber weil, viele Leute gehen schon einfach mal auf die Hauptseite und hören sich dann gerade diese zum Beispiel die Ubuntu Weekly News oder so, die sind so kurz, die hört man sich halt schnell auf der Hauptseite an.
Ja, ja, das Problem ist halt, wenn man mit dem Chrome auf die Hauptseite geht, dann lädt er halt jedes Audio, was da drauf ist.
Deswegen habe ich die Sachen runter auf der Hauptseite schon auf 4 minimiert, also es wären, glaube ich, gerade nur 4 oder 5 Sachen auf der Artikel auf der Hauptseite also angezeigt, weil wenn du da 10 oder sowas einstellst, dann ist halt auch gleich.
Ja, aber es wäre halt so ein Workaround, weil dann könnte man vielleicht sagen, okay, wenn jetzt jemand direkt auf einen Artikel klickt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass er es sich tatsächlich anhören will, auch schon vielleicht höher ist.
Hm. Ja, das also ist trotzdem keine befriedigende Lösung. Ich will, dass das gefixt wird. Das ist die einzige richtige saubere Lösung, dass die das in Chrome fixen. Klar. Kann ja wohl nicht das Problem sein.
Genau, ja. Zack und dann fertig. Es hat ja schon mal funktioniert.
Ja, also es gab zwischendurch mal ein Bild von Chromium, bei dem das tatsächlich funktioniert hat.
Ja, ich weiß, ich habe da den auch drauf. Ja. Also ich benutze ja auch seit einer Weile immer Chromium hier auf meinem Arch Linux und bin damit echt zufrieden. Und ich will gar keinen anderen Browser mehr und es tat eine Weile und mit irgendeinem Update funktioniert es nicht mehr und das nervt mich echt.
Du hast einfach keine Updates mehr machen dürfen.
Ja, super.
Toll. Du kannst ja auch back irgendwie.
Ich hätte das Package of Hold oder Ignore oder sowas setzen können.
Genau, aber dann hättest du es davor wissen müssen, dass es dann kaputt geht.
Ja. Also ich mache da einfach den
und ich kann zurückspielen. Ich kann ja ein altes.
Ja, das ist aber super scheiße.
Ja. Nee, es geht aber bei A. Ich habe auch so ein paar Pakete auf Hold, also gerade AQ Banking und sowas zerhaut's mir immer. Und deswegen habe ich die auf Hold zum Beispiel. Ja. Also da kam letztens eine neue Version von AQ Banking raus. Also HBCI, Fu und ich benutze dieses Q Bank Manager und das hat alles nicht mehr funktioniert und dann muss ich auch zurückspielen. Oh. Und habe aber natürlich kurz vorher einen Pac-Man Clean gemacht und alles runtergehauen gehabt und musste es mir dann mühsam irgendwie aus dem Internet raussuchen.
Aus dem Internet,
mühsam zusammensuchen.
Ja. Irgendwelche Subversion-Releases.
Ja, so nach dem Motto.
Zumindest hat man ja die Möglichkeit, das zu tun.
Ja, immerhin geht's.
Wo wir gerade beim unserem Blog waren, das Radetux-Blog ist gelistet in den Open Source Wikio Blog-Fu-Charts.
Charts.
Wiki. Charts. Wikio.
Ist das ein Wiki?
Nee, das ist so eine Media-Blog-Suchmaschine-Trend. Sowas, was Technorati früher gemacht hat irgendwie.
Ja, klar. Die. Gibt's die überhaupt noch?
Technorati weiß ich nicht, ob sie noch gibt.
Doch, die gibt's noch. Ich habe die mal als OpenID-Provider benutzt. Funktioniert noch.
Ja, aber es benutzt irgendwie kein Schwein mehr. Ja. Die haben auch ziemlich abgebaut.
Also Technorati war damals halt echt groß, als ich so selbst auch angefangen habe zu bloggen, so 2005.
Ja, aber
also,
jetzt?
Ja, das war halt zu der Zeit die einzige Suchmaschine, die sich auf Blogs spezialisiert hat. Da gab es ja sowas wie Google Blog Search oder sonst irgendwas noch gar nicht. Und aber mittlerweile machen das halt die großen Suchmaschinen und da hat man für so einen kleinen auch nicht mehr so wirklich die.
Also wir sind zum Beispiel nicht mehr in Technorati drin. Früher waren wir das.
Muss ich mal gucken,
ob ich da noch drin bin. Deswegen, keine Ahnung. Also ich gebe jetzt auf jeden Fall auf Wikio dieses Open-Source-Blog-Ranking und wir sind diesen Monat auf Platz 4 gelandet. Gibt es seit letzten Monat, wenn ihr auch so einen Blog betreibt, was sich mit Linux Open Source beschäftigt, dann könnt ihr auch das dort eintragen lassen zum Beispiel.
Ich bin auch noch mehr ein Technorati.
Es sind ziemlich viele rausgeflogen oder vielleicht machen die jetzt auch einfach was anderes, keine Ahnung.
Genau, vielleicht sind die jetzt cooler geworden irgendwie.
Tja.
Ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Wer weiß. Nee, mir ist aufgefallen, ich kenne viele von den Blogs, kenne ich tatsächlich.
Ja, es sind zum Beispiel die Blogs von Roman und Dirk sind dabei, die ja auch ab und zu mal bei Radio Fuchs hört. Und also, danach kommt dann,
das Problem ist, 2009 haben die sich entschieden, dass sie keine Blogs mehr indizieren, die nicht Englisch sind. Und dann macht das auch tatsächlich Sinn.
Ja.
Das ist halt trotzdem doof.
Dann sind sie halt tot für uns.
Ja, doch, das ist ziemlich doof.
Naja, dann sind sie halt tot für uns. Deswegen, natürlich. Und diese Lücke füllt jetzt dieses Wikio. Also ich habe, das gibt es glaube ich auch seit 2005 oder 2006 oder so, da habe ich das erste Mal aus. Es ist bestimmt wieder Flash an.
Mach dein Flash aus.
Ist bestimmt, oder? Ist es einfach hier, ich weiß nicht. Also der Server meint jetzt plötzlich hier richtig groß rumzubrüllen.
Einfach auslassen.
Ich weiß nicht was. Nee, es ist eigentlich nur Dark Eyes, der hier gerade rumspinnt. Keine Ahnung. Na, dürfen wir nicht mehr so lang machen. Und Amarok frisst auch. Und Carving.
Ja, aber was machen die mit der Zipu-Zeit?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist auch, die Load ist auch ziemlich hoch auf dem Ding. Grad.
Die rechnen gerade alle Pi.
Aus. Keine Ahnung, warum der gerade so die Load so hoch ist. Okay, also wir müssen auf jeden Fall unser Audiosystem hier nochmal ein bisschen debuggen, weil eine Load von knapp 2, naja, 1,5 ist auch nicht normal.
Ach, da ist doch ein Dual-Core drin, da musst du es wegkönnen.
Ja, yeah, locker. Also eigentlich dürfte der Lüfter nicht anspringen. Auf jeden Fall ist der Maschine gerade so heiß.
Ja, das aber ich bin blöd, sicher, man hört das auf der Aufzeichnung nicht und da
ist deswegen ist alles in Ordnung.
Ein bisschen ja, schon.
Dann gehen wir ein Stück weg.
So. Genau. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ist, wir haben jetzt den Planet Penguin Podcast bei uns im Blog. Also wenn ihr euch für Linux-Spiele interessiert, klickt doch mal auf blogradiotux.de und hört euch den Planet Penguin Podcast an. Den kann man dann auch abonnieren direkt bei uns oder unter p3cast.de. Das wollte ich noch intern sagen. Und dann habe ich noch diese Podcasting-Studie, da kann ich vielleicht nochmal dieses Ding da abspielen? Wer das macht? Nö, stützt da ab, das ist auch cool. Das ist super Software hier.
Grandios.
Hier kannst du direkt den Problembericht
direkt,
senden.
Ja, direkt.
An Microsoft.
Oder? Nee. Amarok. Ja, ich glaube, wir müssen doch mal auf diesen
Software.
Anwendung neustarten machen einfach, dann ist bestimmt gleich wieder da.
Meinst du?
Signe 6? Das, was ist ein Signe 6?
Keine Ahnung.
Aborted.
Das ist doch scheiße.
Also das war kein Sackfault, das Ding ist irgendwie anders verreckt.
Mann! Blöder Amarok Software.
Jetzt gucke ich nach, was Signe 6 ist.
Das ist doch wieder typisch hier. Qualitätssoftware. Gut. Ich glaube, wir sollten doch auf diesen Amarok 1.4 Fork, den letztens mal Frank irgendwie erwähnt hat, irgendwie zurückgehen. Das ist irgendwie, funktioniert das nicht so richtig. Jetzt funktioniert das funktioniert auch nicht. Das ist klasse. Das ist absolut klasse heute. Okay, dann können wir das nicht machen. Ihr könnt auf jeden Fall diese Podcasting-Studio, die wir nochmal verlinken werden, nochmal besuchen. Die läuft noch bis 21. September. Quatsch, bis September. Wo bin ich jetzt schon wieder? November. Und hilft auf jeden Fall der Wissenschaft und wir kriegen auf jeden Fall auch ein Feedback, weil man kann da anhaken, man kennt Radio Tux.
Genau, wir kennen Radio Tux und darum müsst ihr uns alle anhaken. Solange Ingo jetzt noch ein bisschen am Amarok spielt,
mach jetzt den Amarok aus.
Wollte ich noch ganz frisch, sofort vor irgendwie, vor 2 Minuten reingekommen, da wir heute noch nicht genug Google-Themen hatten.
Echt?
Ein weiteres Google-Thema, was so ganz frisch ist. Ihr könnt euch vielleicht noch so dunkel an die Anfangszeit, als ich hier angefangen habe, erinnern, als wir mal Google Wave angesprochen haben. Das ist ja mittlerweile tot. Da hat Google irgendwie gesagt, wollen wir nicht mehr.
Ja.
Ist irgendwie ein bisschen overengineert, ist jetzt alles in Google Docs drin. Und da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit,
seine Daten rauszubekommen?
Ja.
Auch.
Man kann seine alten Waves jetzt exportieren.
Exportieren?
Ja.
In Google Wave direkt gibt es jetzt eine Exportierungsfunktion.
Genau.
Was? In was?
Genau, und das ist jetzt auf dem Google Wave.blogspot.com Blog, gibt es da jetzt eine Anleitung, wie man seine Daten exportieren kann und man kann die entweder als HTML oder als ZIP-Bundle mit irgendwie allen Attachments so, mit drin und so weiter, kann man die jetzt runterladen.
Dann sollten wir das vielleicht auch nochmal
machen. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich unsere alten Waves, die wir noch irgendwann mal in früheren Sendungen angelegt haben, könnten wir jetzt auch wieder
als HTML dann anbieten.
Als HTML anbieten, sodass sich die Leute irgendwie das Ganze
mal
wieder angucken können.
Finde ich gut, sollten wir auf jeden Fall machen, dass das Zeug nicht verloren geht.
Genau, und so seine eigenen Daten wieder ranzukommen, ist doch schon keine schlechte Idee.
Schon
also,
cool. Schon nett von
also
Google, dass sie dich lässt.
Also Daumen hoch für Google.
Mhm.
Genau.
Das haben sie auch auf den...
Na gut, es ist ja auch alles Open Source und du kannst es dir demnächst selber irgendwie installieren. Und
ja, kannst du selber in Google Docs installieren.
Nee, Wave, tatsächlich. Also die Wave-Software ist mittlerweile... als sie dieses Projekt eingestellt haben, haben sie dann später auch die Software dazu
Was Open braucht Source. Man dafür so?
Das ist
irgendwie... Bestimmt irgendwelche super gigantischen Datenbanken.
Nee, das läuft irgendwie auf einem Java-Server und basiert irgendwie auf...
Java und...
Auf Java, wie hieß denn dieser XMPP? OpenFire, genau, auf dem OpenFire-Server, der irgendwie auch Java-Software ist, darauf basiert das und das Frontend ist in GWT geschrieben.
Okay, ja. Also, macht ja auch Sinn.
Ja.
Ich suche ein neues Notebook.
Ja. Also ich kann da eins empfehlen.
Ich, steht ich vor mir. Ich habe ein neues Notebook gefunden.
Du hast ein neues Notebook gefunden. Also ja. es sollte halt irgendwie 13 Zoll sein. Es sollte leichter als 1,5 Kilo sein. Es sollte kein Windows drauf haben. Es muss eingebautes OMTS haben.
Holy shit, dann habe ich ja was vor mir steht. Naja, nicht ganz. Also das Ding, also ich habe ein Acer Aspire 1810 TZ, aber da gibt es eine Version, die hat UMTS drin. Und das Ding hat 11, ja. ein bisschen Zoll. Ja, und es hat zwei Kerne. Also es
SSD.
Ist,
kann man reinbauen.
Ja, das ist
ja, also wenn, also spezial, also musst du die eh selber zusammenbauen. Also du kaufst irgendwas, was Stock ist, und dann schmeißt du den Kram raus, was du nicht haben willst. Und wenn du so UMTS und sowas, muss halt schon drin sein, das ist klar. Aber das gibt's halt. Ich weiß nicht, wie sieht es aus bei den MacBooks? Hat man auch UMTS-Karten dabei?
Nee.
Irgendwo? Gar nicht?
Nee.
Dann also, musst du dir so ein iPad dazu draufkleben.
Ja,
auf genau. Der anderen Seite so.
Nee, also mit, der Ingo, der hat ja eh ein iPhone, damit kann man das dann auch tethern. Aber, nee. Ja.
Also ich will keine zwei Akkus brauchen, das ist totaler Schwachsinn.
Ja, klar.
Double Akku.
Super, da hast du zwei Geräte, die
also, nach, also ich das, nach ich zwei das Stunden einfach, leer sind. Ich hab das einfach mit so einem UMTS-Stick gelöst, den man eh überall hinpacken kann.
Hast du Scheißempfang?
Nee. Also UMTS-Stick ist immer.
Also UMTS-Stick ist okay.
Ja, da steckt so ein Ding da raus.
Nee, ich will das eingebaut haben.
Ja.
Und ich will eine SSD.
Ja, gut.
Ja, das musst du dir grundsätzlich kaufen, weil also sowas wirst du nicht finden. Ja.
Doch, natürlich.
Ja, dann
kostet es so aber 12 Dell oder ein Lenovo-Teil, der irgendwie konfigurierst. Ja,
stimmt, Lenovo ist gar nicht schlecht. Aber
also,
die sind halt auch voll teuer.
Ja, aber nee, das, darum nee, geht's.
Lenovo ist mittlerweile nicht mehr so teuer. Also,
ja, also die haben halt die Consumer-Notebooks jetzt. Aber so ein, wenn du ein...
Ich habe ein ThinkPad gekauft und das war damals, hat genauso viel gekostet wie mein gut ausgestattetes MacBook Pro. Damals war es noch teuer.
Ja,
aber
ist immer
noch. Also ich habe die...
Also so, wenn du nichts Consumer haben willst, dann ist ja, es teuer bei Lenovo.
Ja, es ist mir, es ist egal.
Achso, du hast Geld.
Nein, ich habe kein Geld, aber ich will ich will was Gutes und was halt auch die nächsten 3 Jahre dann wieder hält. Also, aber mein altes Dell ist jetzt halt über 3 Jahre alt und fällt halt auseinander.
Mhm.
Also es ist halt 3 Jahre echt überall mit mir rumgegangen.
Also ich hätte da noch so ein ThinkPad, das ist, glaube noch ein bisschen älter als deins und das fällt noch nicht auseinander. Das kann ich dir geben.
Ach, ja, toll. ThinkPads fallen eh nicht auseinander, jetzt
aber
selbst in 20 Jahren.
Hat's noch die SSD drin? Apropos, du wolltest doch deine SSD mit, nee, Halbhybrid.
Halbhybrid.
Halbhybrid?
Ja, Hybrid.
Ein Viertel SSD.
Vorstellen. Also wenn jemand einen Vorschlag hat für einen Notebook, was, wie gesagt, die Anforderungen erfüllt, 13 Zoll ungefähr, SSD, UMTS,
kein Windows.
Ich
würde noch dazu sagen, dass du gerne eine hohe Auflösung und ein gutes Display hättest, weil...
Ja, nicht spiegelndes Display am besten.
Oh,
ja, ich weiß, die Anforderungen sind echt hoch und man findet es irgendwie nicht, aber ich bin auch bereit, dafür also, Geld auszugeben.
Okay, na gut, dann...
Also vielleicht kennt ja einer eins.
Aber so Displays ist tatsächlich echt ein Problem, da musst du tatsächlich echt gucken.
Also ich mag ja mein MacBook.
Ja, wow.
Ja, super, ein spiegelndes Display, keine richtigen Anschlüsse.
Zweimal USB.
Ja, dann, das ist zweimal USB.
Meine Kiste hat sogar dreimal.
Ja, meine hat auch dreimal, ja. Es ist einfach nicht.
Nee, da habe ich mich erst gestern drüber lustig gemacht.
Ja.
Als er versucht hat, sein...
Ja, ich wollte,
versucht hat, sein Telefon das nächste Mal zu laden, das dritte
ich wollte,
Mal.
Ich wollte mein Telefon zum dritten Mal laden und dann ist das WLAN gerade zusammengebrochen und dann habe ich halt den UMTS-Stick nicht gleichzeitig reinbekommen, weil der halt so breit ist. Und
deswegen
ich
hat
keinen USB-Port mehr
frei hatte. Das ist schon ein Fail, oder?
Ein bisschen.
Ach, ich mag mein MacBook, ich würde es wieder kaufen.
Ja, genau. Man muss halt mit diesen Sachen leben, aber ich gehe, ja...
Ja, okay. Ich meine, andere kaufen sich Microsoft-Produkte.
Das ist genauso schlimm, ja. Aber kaufen, da haben wir ja jetzt einen kaufen? Groß angelegten Test, ja.
Also in Sachen Platten, sollte das jemand interessieren?
Klar.
Dann kann ich jetzt hier mal wieder meine Storage-Experimente, die ich so alle paar Monate mal gezwungenermaßen mache, berichten.
Richtig.
Ja,
erzähl doch mal was.
Ja, und zwar, ich habe jetzt ja hier so einen MacBook und da war irgendwie eine 320 GB SATA-Platte drin und die war mir irgendwie viel zu langsam. Und ich habe ja, also im ThinkPad hatte ich ja so eine 60 GB SSD und war darum Schnelleres gewohnt und das hätte ich eigentlich am MacBook auch gern gehabt. Das war halt so die Überlegung, ja, was mache ich denn? Ich hätte jetzt so noch die Möglichkeit gehabt, ich hätte mein DVD-Laufwerk rausnehmen können und da stattdessen eine Platte reinbauen können.
Mhm.
so dass ich mir für mein System eine SSD reinstecken kann, die ich ja eigentlich noch hätte. Habe ich momentan nicht gemacht. Überlege ich noch, ob ich es irgendwann mal tue. Habe ich momentan nicht gemacht, weil ich meine Garantie nicht verlieren wollte.
Wieso verlierst du die Garantie, wenn du ein CD-Laufwerk ausbaust?
Ja, weil da ist irgendwie das Kabel der Kamera draufgeklebt und so. Und ich weiß es nicht. Also die ganzen Apple-Fanboys, die ich bis jetzt gefragt habe, ob man das denn tun darf, ohne die Garantie zu verlieren, die haben gesagt,
Ja, die haben gesagt. Also da kann ich mein altes Dell empfehlen. Ja, da drückt man auf so einen Knopf, zieht das CD-ROM-Laufwerk raus,
genau,
steckt was
genau
anderes rein.
Genau, so ja bei meinem ThinkPad
oder auch. Oder genau. Wenn man eine UMTS-Karte reinsteckt, dann hebt man einmal so dieses Ding auf, löst zwei Schrauben, steckt die UMTS-Karte rein. Ja,
das ist ja genau, so war es bei meinem ThinkPad auch. Da war dann nur das Problem, dass das Laufwerk, das man da in die Seite reinstecken kann, das war irgendwie nur über einen irgendwie, was war denn das? Das war irgendwie UDMA 33 oder so, wie hieß denn das? Dieser Standard.
133,
irgendwas
mit, oder?
Nee, irgendwas mit 33, schon ziemlich langsam.
Ja, 133.
Nee, 33.
Wo 33?
33, ja. Also das ist irgendwie so Geschwindigkeit für CD-Laufwerke optimiert und nicht wirklich für schnelle Platten.
Optimiert für langsam.
Ja, optimiert für langsam. Also eigentlich war es nur langsam. Das heißt, normale Platte, die da dran hing, die war relativ langsam. Also nicht, weil die Platte so langsam wäre, sondern weil der Bass einfach nicht mehr hergegeben hat. Aber zurück zum Thema. Da ich jetzt irgendwie, da mir momentane SSDs entweder zu teuer oder zu klein waren und ich kein zweites Laufwerk einbauen wollte, zumindest in absehbarer Zeit, habe ich mich mal umgeguckt, was es denn sonst noch gibt. Und da gab es ja vor ein paar Jahren mal so eine Entwicklung, die sich irgendwie Hybridplatte nannte. Das waren dann normale Festplatten, die hatten aber noch SSD-Speicher mit drin als Cache. Und das ist damals furchtbar gefloppt.
Ja.
aus dem einfachen Grund, weil das ein System war, was vom Betriebssystem unterstützt werden musste. Und das hatte natürlich, dann musste man sich wieder spezielle Treiber installieren, die es irgendwie nur für Windows gab und so. Das waren alles so Geschichten, die wollten irgendwie die Leute nicht und waren deshalb nicht besonders beliebt. Aber jetzt gab es vor einer Weile, habe ich dann mal irgendwie so einen Artikel auf Tom's Hardware gelesen, wo es um neue Notebook-Platten gab von Seagate. Und da stand drin, dass Seagate jetzt in Zukunft auch noch neue Hybridplatten herstellen wird, die 4 GB SSD-Cache mit drin haben. Mhm. Und der Cache wird komplett transparent von dem Controller verwaltet. Das heißt, für das Betriebssystem sieht die Platte aus wie eine ganz normale Festplatte. Die kann aber Sektoren und Blocks, die oft angesprochen werden, in den SSD-Cache laden und hat die darum relativ schnell im Zugriff.
Ja.
Und dann habe ich mir vor, keine Ahnung, 3 Monaten, 4 Monaten, irgendwie sowas um den Dreh rum, habe ich mir dann so eine Platte bestellt und gekauft. Die war auch gar nicht teuer im Vergleich zu SSDs oder im Vergleich zu normalen Festplatten. Also ich habe, glaube ich, damals 110 Euro für eine 500 GB Platte gezahlt mit 4 GB SSD-Cache drin.
Ja.
Ja, habe die reingebaut, musste dann irgendwie noch ein Power-Management ein bisschen was tweaken, weil die Platte ab und zu dann gedacht hat, ich habe jetzt gerade keinen Zugriff, ich fahre jetzt mal die normalen drehenden Platten runter und gehe da mal ein bisschen auf Energiesparmodus und dann hat mein System immer gemeint, ich hänge jetzt mal kurz eine Runde.
Na super.
Und das war dann nicht so toll, da musste ich das im Power Management ein bisschen abschalten und seitdem läuft das Ding wunderbar. Ist ziemlich schnell für eine normale Platte, also so für eine mit drehenden Scheiben und Magneten und so. ja, fucking Magnets.
Fucking Magnets.
Genau, also ist verhältnismäßig schnell. Man merkt es so im System schon ein bisschen, wenn man Programme startet, wenn man bootet und so weiter. Ist allerdings kein Vergleich zu einer SSD. Also wenn man sich da jetzt irgendwie eine SSD reingebaut hätte, so der neuesten Generation, dann wäre das immer noch um Faktoren schneller gewesen.
SSD sind cool, ich will nur noch Notebooks
ja.
Mit SSD.
Ein weiterer Vorteil einer SSD, was hier schon ein relativ großer Nachteil ist, ist, die Platte ist jetzt hier relativ laut und SSD hört man halt nicht. Also die Platte an sich hat schon 7200 Umdrehungen und wenn man mal in einem stillen Raum sitzt, dann ist halt das Einzige, was man von dem Notebook hört, nicht der Lüfter, sondern die Platte. Ja. Den Lüfter hört man dann nur, wenn man Flash-Videos guckt. Ja, als abschließendes Fazit würde ich sagen, ich kann die Platte empfehlen. Sie ist für eine Platte mit drehenden Scheiben relativ schnell.
Wie schnell? So doppelt?
Also
einschätzen, anderthalb, doppelt, keine Ahnung.
Also ich glaube, bei der anderen Platte habe ich mal in Benchmarks so 60 Megabyte die Sekunde rausgebracht und die macht jetzt irgendwie so 85 Megabyte die Sekunde. Ja, also okay. Schon ordentlich schneller.
Ja, okay.
Also es könnte auch daran liegen, dass die Platte jetzt an sich schon 7200 Umdrehungen hat und die andere hatte 5400.
Nee, daran liegt es nicht.
Aber den SSD-Cache, den merkt man auch noch ein bisschen.
Ja.
Also ich finde, es ist eine...
Ein Kompromiss.
Ja, es ist ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss, mit dem ich momentan leben kann. Ich hoffe ja, dass SSDs irgendwann mal günstig genug werden, dass ich mir irgendwie eine leisten kann, die ich auch von
ein Terabyte.
Nee, es gibt's schon. Habe ich schon gesehen.
Ja, kostet. Oh,
what?
Ja, klar, gibt's
die. 2000 Euro oder?
Nein, nee, teurer. 2500. Und zwar genau. Ist das ist so eine Ultra-Hardcore-SSD. Ich weiß gar nicht, von was vom Hersteller die ist. Ich habe die vor einer Weile mal bei so einem einschlägigen Händler gesehen. Und das ist eine 3,5 Zoll Platte. Da sind zwei SSDs mit zwei Controllern drin, die in dem RAID 0 verbunden sind, intern.
Wow.
Und da hat man dann einen Terabyte SSD und die kosten 2.500 Euro. Also
super, ja.
Davon, ja. Davon könnte ich mir jetzt mehrere Rechner kaufen, aber...
Ja, also SSDs gibt es ja schon relativ lange, auch gut und schnell, aber die sind dann halt immer noch unbezahlbar. Es gibt ja auch so Industry Grade, aber dann zahlst du halt einfach mal 8.000 Euro für eine 500 Gigabyte oder so.
Also ich hab so eine 80 Gigabyte Intel SSD, bin voll zufrieden.
Und der Felix auch.
Nicht mehr ohne.
Ja, genau.
Die ist einfach top. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Die Vorstellungen, die Empfehlungen, Picks diese Woche noch. Felix, magst du anfangen?
Genau, ich fange an mit meinem Pick. Das ist Chrome Bookmark Sync.
Hatten wir das nicht schon?
Mir egal. Ich finde es voll cool. Ich habe es gestern entdeckt. Ich habe gedacht, ja, aber jetzt, wo ich mal auf der Google Convention war, muss ich auch die Google Sachen ausprobieren. Hab dann das halt einfach...
Verseucht. Es hat also funktioniert.
Ja, genau.
Die Gehirnwäsche hat funktioniert. Die haben wahrscheinlich irgendwas ins Essen gemischt.
Auf jeden Fall. Aber man kann also einstellen, was man alles synken will. Da kann man auch so History und sowas einstellen. Aber ich habe erstmal mich auf die Bookmarks beschränkt. Und das funktioniert tatsächlich einfach.
Das automagisch.
Automagisch. Ich habe es halt eingestellt und dann habe ich...
Ab in die Cloud.
Ab in die Cloud. Alle meine Bookmarks in die Cloud. Ich habe mir gedacht, ja, guck mal, es gibt solche Seiten wie Delicious. Und da hast du halt auch deine ganzen Bookmarks und warum nicht auch einfach so? Und das funktioniert.
Naja, aber bei Firefox kann man doch sich so einen eigenen Server, dieses, wie heißt dieses?
Xmarks.
Nee, da gibt's so ein Sync, da gibt's auch so ein Sync-Dingsbums.
Ja, es gibt doch bestimmt
Plugins. Firefox Sync, ja, gibt's auch als Plugin, so, aber es gibt doch direkt dieses, die Viva oder Weave.
Weave war, glaube ich, was anderes, aber nee, es gab aber diesen Firefox-Sync-Dienst,
und ja. Den kannst du dir jetzt, glaube ich, auch selber auf dem Server installieren.
Ja, es gibt auch Firefox-Plugins, was ich früher mal, als ich noch viel Firefox benutzt habe, verwendet habe, war... Lass mich mal überlegen. Muss man mal suchen. es gibt da eine Extension für, da kann man seine Bookmarks in einem WebDAV-Container abspeichern.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Und das hat bei mir damals funktioniert.
Ja, was ja auch geht, wäre zum Beispiel über Dropbox, geht ja auch alles.
Ja. Also was ich da momentan verwende, ist eine Kombination aus lokalen Bookmarks, die ich nur für Schnellzugriff brauche und tatsächlich Delicious, weil so Dinge, also irgendwelche Fachartikel und sonst irgendwas, was ich haben will, das speichere ich einfach in Delicious. Dann können so Leute, die irgendwie dem RSS von meinem Delicious-Account folgen, wie so irgendwie ein paar Bekannte von mir, die sehen dann halt auch gleich, was ich Cooles Neues gefunden habe.
Ist ja auch voll social und so.
Ja, total social.
Ich bin einfach super ego und deswegen habe ich meine Bookmarks nur für mich.
Okay.
Ja.
Meine ganzen Wares-Bookmarks.
Also,
habe ich nicht.
Ja, nee, für dein Linux, die ganzen Wares-Sachen.
Genau, meine ganzen Linux-Distributionen, die ich mir immer runterlade.
Illegal.
Nein, legal, total. 100%, 1000%.
Ja, sogar. Also ich bin da immer noch Fan von Delicious. Das funktioniert für mich extrem gut. Aber Sync ist auf jeden Fall eins der Themen, was immer wichtiger wird.
Ja, weil, und es wird immer cooler.
Ja, man braucht einfach mittlerweile so viele Geräte, die irgendwie Internetzugriff haben. Genau. Oder benutzt so viele Geräte, die Internetzugriff haben, da wird Sync echt immer zum größeren Faktor, den man da irgendwie
hat.
Deswegen mein Pick, das ist in den Einstellungen beim Google Chrome.
Da muss man da seinen Google-Account eingeben oder was muss man
da
machen?
Oh, okay. Da muss man einen Google-Account angeben. Wo man ein Passwort und einen Benutzernamen hat.
Okay.
Also
ob es ein eigener ist oder nicht, ist
egal. Nee, also man kann das jetzt, keine Ahnung, man kann ja einen neuen Account machen, wenn man es wenn man es nicht man mit ja seiner als, Person verbinden will.
Man kann es ja als ADF, ADSF 2000 oder so.
Nee, gibt's schon.
Ja, gibt es natürlich schon, aber wenn man genügend Buchstaben und Zahlen hintereinander
und
hängt.
Genug Affen auf eine Tastatur hauen lässt,
genau. Dann geht es. Okay. Ich meine, wenn man genügend Affen auf eine Tastatur hauen lässt, dann kommen irgendwann mal auch die Werke von Shakespeare raus,
ja,
das wissen wir
aber,
alle.
Aber nicht. Ja. Oder Windows, das ging
schneller. Ja, oder eine Software, die man tatsächlich noch ausführen kann, wenn man Perl verwendet.
Aha, aha. Ja. Okay, dann stelle ich mal was Cleveres dieses Mal vor, und zwar Cluster SSH. Wer hat nicht die Situation schon mal gehabt, dass man irgendwie auf mehreren Shells die gleichen Sachen eingeben muss?
Ich hatte die Situation.
Wie, du hast nicht, also du administrierst nicht mehrere Server, ne?
Ich administriere schon ein paar Server, aber die machen nicht alle dasselbe.
Die machen nicht alle dasselbe. Nee. Vielleicht.
Aber das Gleiche vielleicht?
Nee.
Vielleicht willst du trotzdem auf mehreren Servern zufällig gleichzeitig dieselbe Datei mal editieren. Oder denselben Befehl ausführen.
Ja,
warum?
Zum Beispiel so ein Netcat oder so.
Oh shit, du bringst mich gerade auf eine Idee.
Oh shit, DDoS mit Cluster SSH.
Nee. Ich habe jetzt meinen Pick für nächste Woche.
DDoS.
Nee, Netcat. Ja.
Okay. Also
und wehe, das schnappt mir jemand weg.
Es gibt Netcat NG oder sowas, wie das heißt. Yeah. Das ist viel cooler und das ist von den Leuten, die auch Nmap gemacht haben.
Ja, ich
das
weiß.
Das ist viel besser.
Also genau, dieses, nicht das.
Dieses kommen wir jetzt wieder zu Cluster SSH.
Sorry.
Also, man kann natürlich auch versuchen, irgendwie ein Skript zu schreiben und das überall auszuführen, aber whatever, ja. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber manchmal ist es halt doch so, vielleicht will man ja mehrere KVM-Instanzen aufsetzen auf unterschiedlichen Servern oder was auch immer. Und dafür ganz nett, zum Beispiel Cluster SSH kann man sich installieren, ist ein Arch und Debian und sowas drin und ist dann auf der Kommandozeile C SSH und da gibt man dann halt danach gleich die Server an, mit denen man sich connecten will und dann kommt da eine so eine kleine Master Shell quasi und alle anderen Shells poppen ringsrum auf und wenn man dann in dieser Master Shell was eintippt, geht das dann in jeder Shell extra einzeln den Befehl, den man zum Beispiel tippen möchte. Man kann ja mal so einfach mit ls-l oder sowas anfangen und dann listet er überall das auf. Wow. Da freut man sich erstmal schon mal wie ein Keks. Und man kann natürlich auch in jede Shell einzeln reingehen. Also wenn du jetzt sagst, du willst nur auf Server 1 ein bisschen was ändern, dann gehst du halt nur in die eine und nicht auf der Master. Kannst dann auch schon kurz was ändern.
Macht das Ding auch so Screen? Also dass du so tatsächlich eine Screen-Session machst und der macht dann die ganzen Shells auf. Das wäre halt schon cool.
Wie jetzt?
Also, so du machst, du sagst, du hast 1000 Server, aber du willst auf einen Server ein bisschen was anderes machen und ohne, dass du jetzt überall SSH eingibst, machst du so CSSH und dann macht er eine Screen-Session auf und wo dann die ganzen SSH-Shells in einzelnen Shells drin sind. Nicht?
Nee, ich weiß nicht, was du meinst.
Das wäre super cool.
Keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube nicht. Also es macht auf jeden Fall viele Shells und die tippen dann alle automatisch dasselbe erstmal.
Ah, okay.
Dafür ist es gedacht. Okay. Es gibt mehrere solcher Tools. Ich habe jetzt mal nur dieses eine ausprobiert, weil ich halt ab und zu mal die Anforderung habe, irgendwie auf unterschiedlichen Servern das gleiche zu machen. Und ehe ich mir da was skripte oder sonst wie mache, dann ist sowas gar nicht mehr schlecht. Und ehe man dann auf jeden Server extra geht, das alles einzeln administriert.
Genau, und ja, wenn man dann aus Versehen mal rm-rf / eintippt, dann
geht, glaube ich, nicht.
Geht's halt auf
geht
allen.
Nicht, ist verboten. Nee, aber, das geht
aber,
ja tatsächlich nicht mehr. Aber,
ja, nee, die Shell, aber es die gibt, Shells ich kenne da so Leute, die haben sowas schon gemacht und ja. haben da mehrere Wochen an Arbeit zerstört und es ließ sich einfach nicht mehr reparieren.
Oder wenn man mal ein System-Backup Image von der Platte machen will und dann Input und Output verwechselt.
Oh ja,
das sollte man auch nicht tun.
DD,
ja.
DD ist dein Freund.
Ja, also wenn man DD nicht benutzen kann, dann nicht benutzen, bitte. Ja.
Genau. Oder immer ein Backup haben. Das ist sowieso ganz wichtig.
Was, glaube ich, tut, ist rm-rf/stern.
Das müsste gehen, ja.
Weil der hat tatsächlich bloß das Slash, weil das irgendwie so super populär war. Nee.
Ja.
Aber das ist auch noch eine andere Sache. Genauso wie beim Xorg das Ding abschießen mit Steuerung Alt Backspace.
Nee, das geht beim neuen Nimmer, das muss man konfigurieren.
Ja, genau das meine ich. Also das ging mal und das war voll cool und praktisch und dann muss man es jetzt wieder konfigurieren.
Ja. Aber es gibt dafür irgendein anderes komisches kryptisches Kommando, was, glaube ich, geht.
Ja, aber ich kann es nicht auf meine Tastatur drücken.
Doch, doch, es gibt irgendwas anderes.
Du meinst Jerry Set beim X-Server?
Ja, ja.
Man kann da tatsächlich einen.
Man kann es anstellen,
aber der Option gibt, in der XOR-Conf setzen, ja, dass man das wieder kann.
Ja, ja, aber ich glaube, es gibt trotzdem eine andere Tastenkombination, die dasselbe macht. Aber egal. Flydie. Du wolltest ja so ein tolles Spiel vorstellen.
Genau. Und du wolltest mir das Ganze, ich habe das jetzt hier gestern mal getwittert und das wurde 1000 Mal retweetet und deshalb habe ich gedacht, das empfehle ich jetzt immer noch weiter, weil das so toll ist. Ich bin ja so ein Fan von so kleinen Minispielen, die man mal zwischendurch, wenn man zu viel Zeit hat, in der Gegend rumspielen kann.
Wo man dann hängen bleibt und den ganzen Tag nichts anderes
ja,
macht.
Genau sowas, ja, genau sowas machen wir ja sonst auch mit Mediengewitter und so. Aber...
Genau, der Chat sagt gerade, das ist Steuerung plus Sysresk.
Was ist das für eine Taste? Also die ist nicht auf meinem
plus
Computer.
Plus K.
Das ist wahrscheinlich so wie der Any
Magic Sysresk Key. Also gibt's
den muss man garantiert auch noch einstellen.
Ja, den muss man wahrscheinlich mit ja.
Kommt zurück zum Spiel.
Zurück zum Spiel. Genau, kleine Zeitfresser, die um irgendwie Wartezeiten zu überbrücken oder so, gibt's ja ziemlich viele, waren früher alles irgendwie in Flash und da ich irgendwie keine Lust auf Flash habe, weil sonst irgendwie mein Browser explodiert, gibt's das jetzt ganz neu und ganz frisch und ganz cool im HTML, so richtig, mit HTML5 und Canvas und die benutzen JavaScript und so. Und da gibt es zwei Spiele, die ich jetzt irgendwie hier empfehlen wollte. Das eine habe ich gestern getwittert, das ist Frozen Defense. Das ist ein ziemlich cooler Tower Defense Klon. Gab es da mal irgendwie ein Spiel, was Tower Defense hieß?
Keine Ahnung.
Also, es gab jedenfalls Tower Defense.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall
in jedem Spiel, wie gesagt.
Auf jeden Fall gibt es auf zig Starcraft. Plattformen irgendwie unterschiedlichste Arten von Tower Defense Spielen und die sind auch alle relativ beliebt und genauso dieses und ich habe das mal ausprobiert und das funktioniert gut und macht Spaß und man kann damit irgendwie Stunden, Tage, Wochen und Monate verbringen. Und das nächste Spiel ist auch was ähnliches, das ist so ein X-Moto-Klon. Also X-Moto ist so ein lustiges Spiel mit so einem Motorrad, was man irgendwie...
Was so Loopings machen kann
und wo so. Man so Loopings machen kann und so in der Gegend rumfahren kann und so ein bisschen...
Muss man auch irgendwas einsammeln, glaube ich, oder?
Ja, man muss irgendwie unterwegs so, glaube ich, so Sterne oder sowas. Ja.
Und Aliens kommen.
Und Aliens kommen.
Da war ich noch nicht. So weit bin ich nie
ja,
gekommen.
Also das war eben auf der Startseite, deswegen muss es gehen.
Ja. Genau, und sowas gibt es jetzt auch in HTML5 auf dem Canvas. Das nennt sich, wer hätte es gedacht, Canvas Rider. Und ist auch ziemlich cool und macht Spaß. Und jeder, der irgendwie mal lustige Spiele im Internet spielen will, ohne irgendwie Flash zu brauchen, kann das jetzt benutzen.
Okay. Yeah. Voll cool. Ich hoffe, das kommt auf mehr einfach. Mehr Spiele
in ja, HTML5. Mehr Spiele in
das
HTML5
ist so
und Canvas.
Cool.
Weil das Spiel ist echt cool. Der Felix ist da jetzt gerade kräftig dabei und freut sich.
Aber die Aliens schießen nicht zurück. Das kann ich mal spoilern.
Verdammt, aber du kannst tolle Saltos
okay.
machen.
Bevor wir jetzt hier alle in Spielmanie ausbrechen, sage ich vielleicht nochmal Tschüss, bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf
Wiederhören wäre, glaube ich, semantisch korrekter.
Ja, ja, aber vielleicht sehen uns ja auch ein paar Leute von
genau.
denen, die uns hören.
Genau, vielleicht...
Ja, keine Ahnung.
Ja, okay, vielleicht.
Vielleicht.
Die ja. Möglichkeit.
Das DKA auf, oder sowas bestimmt.
Auf Wiederhören, aber es klingt so, als würde man ein Telefonat beenden. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Stolpert nicht im Dunkeln und bis.
Das Wichtigste.
Yeah. Und lasst euch nicht von Aliens fressen.
Genau.
Und erschießen.
Und hört auch mal auf irgendwann mit dem Spielen wieder. Also zwischendurch, okay,
ja.
Aber lasst es nicht zur Sucht
ja,
werden.
Ja, ja, klar, gleich.
Genau, und ja, guckt nicht zu viele lustige Bilder an.
Ah, nee, genau. Das geht nicht, ist verboten.
Zur Not benutzt einfach mal Internet Explorer, dann gibt's keine lustigen Bilder.
Genau.
Okay, auf Wiedersehen.
Bis dann, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.
Fairtrade Software.